Ja, meine Lieben, wir haben uns das letzte Mal oder die beiden letzten Male sehr ausführlich beschäftigt mit den Wesensgliedern des Menschen und versucht, das ein bisschen aufzuarbeiten und auch in Zusammenhang gebracht mit den früheren Weltentwicklungsstufen, wie es Steiner öfters nennt. Das heißt, jenen Schöpfungen, jenen Weltschöpfungen, die unserer Erdenwelt, unserem Erdenkosmos vorangegangen sind. Also das war dieser alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond. Und jetzt sind wir in der Erdentwicklung drinnen. Und diese drei Vorstufen, auf denen wurden eben vor allem veranlagt bereits die Leibeshüllen des Menschen, wenn man so will. Also mit Leibeshüllen ist gemeint physischer Leib, Ätherleib, Astralleib des Menschen. Das sind also Früchte dieser alten Entwicklungen, wobei sich die aber auf jeder Stufe weiterentwickelt haben. Also das Älteste ist in Wahrheit der physische Leib, der auf dem alten Saturn aber nur als Wärmeleib vorhanden war. Und der hat auf der nächsten Stufe wieder eine Modifikation bekommen, ist zusätzlich auch ein Luftleib geworden, ist auf dem alten Mond weiterentwickelt worden, hat sich weiter verdichtet zu einem Wasserleib, also zu einer wässrigen bis zähflüssigen Gestalt. Und jetzt erst während der Erdentwicklung wird dann langsam auch das feste Erdelement integriert in den physischen Leib, das heißt also namentlich das, was im Knochensystem drinnen ist, das ist also so ziemlich das Festeste in uns. Und allerdings, dieses Erdelement entsteht erst in der Zeit des Sündenfalls. Da beginnt das erst, also das Erdelement sich zu bilden. Bis dahin sind wir auch noch im flüssigen Element drinnen. Und gerade diese Schilderung des Gartens Eden, des Paradieses, des irdischen Paradieses, wie es der Dante in seiner göttlichen Komödie nennt, das ist alles noch nicht, da ist noch kein festes Erdelement drinnen. Und wir haben uns in den vergangenen Semestern auch ausführlicher schon damit beschäftigt. Natürlich ist dieser Garten Eden nicht irgendein äußerlich auf Erden zu findender Garten. Also das ist nicht jetzt irgendwo eine wunderschöne Oase in einer Wüste oder so, sondern im ersten Stadium, wo dieser Garten Eden gebildet wird, umfasst er die Mondensphäre. Das heißt also, wenn wir uns jetzt unser Planetensystem denken mit den verschiedenen Planetensphären, haben wir im Zentrum, wenn wir das geozentrische Weltbild hernehmen, was hier also eben zugrunde gelegt ist, äußerlich gesehen ist es ja relativ egal, welches Zentrum ich nehme. Ich kann die Sonne als Zentrum nehmen, dann beschreibe ich halt, wie sich die Planeten sich dorthin bewegen. Ich kann den Koordinatenursprung im Prinzip überall hinlegen. Also es ist eine Frage, was praktisch ist und wie sich sonst ins System integrieren lässt. Aber bitte zu bedenken, es ist nicht das geozentrische System falsch, weil es abgelöst wurde durchs kopernikanische System, das die Sonne in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist einfach ein anderer Blickpunkt. Also wenn ich die Sonne in den Mittelpunkt stehe, dann beobachte ich halt das ganze Sonnensystem so, als würde ich als Beobachter in der Sonne stehen, im Grunde. Und wenn ich es geozentrisch betrachte, betrachte ich so, wie es eigentlich uns näher liegt, als Betrachter, der auf der Erde steht. Oder der es genauer gesprochen im Grunde vom Erdmittelpunkt aus betrachten würde, wenn ich es mathematisch exakt nehme. Und um die Erde herum ist also jetzt die Mondensphäre. Zu der Zeit, von der wir jetzt reden, gibt es eben die feste Erde auch noch nicht, also diesen dichten, festen Erdenkörper, sondern das Ganze ist zunächst einmal maximal bis zum flüssigen Element verdichtet. Und dieses flüssige Element und das Luftelement und das Wärmeelement, das dehnt sich ja mal aus bis dorthin, wo jetzt die Mondbahn ist, in etwa. Also das umfasst die Mondensphäre. Man muss sich also vorstellen, dass da noch ein relativ großes Gebilde ist, wenn man das jetzt äußerlich betrachten würde, dass also bis zur Mondbahn erreicht, das im Zentrum schon eine gewisse Verflüssigung zeigt, das eine sehr weit ausgedehnte Atmosphäre besitzt und darüber hinaus dann eine sehr starke Wärmeschicht noch, die also dann bis zur Mondbahn herangeht. Das ist das Gebilde und der Garten Eden, er befindet sich in den äußeren Bereichen dieses Gebildes. Das heißt in der Wärmeluftsphäre, wenn man so will. Dort spielt sich das ab. Und da sind vor allem auch die Ätherkräfte wirksam, also das heißt Wärmeäther, Lichtäther sehr stark natürlich tätig dort und auch der Klangäther bereits sehr stark tätig, der auf dem alten Mond gebildet wurde. Auch das haben wir besprochen. Da war Wärme, physische Wärme einerseits, aber die andere Seite davon ist die ätherische Wärme. Alte Sonne wurde gebildet, einerseits das Luftelement zur Wärme dazu, auf der anderen Seite aber auch der Lichtäther. Also da kann man erstmals von Licht sprechen, gab es auf dem alten Saturn im Wesentlichen noch nicht. Ich sage im Wesentlichen deswegen, weil diese planetarischen Entwicklungsstufen, diese Weltentwicklungsstufen sind ja insofern genial, als sie einerseits, betrifft natürlich nicht den alten Saturn, aber die folgenden dann, dass vergangene Zustände einmal kurz rekapituliert werden, bevor es sozusagen in die eigentliche Entwicklung hineingeht. Und in der Endphase werden künftige Zustände ansatzweise in groben Umrissen bereits vorweggenommen. Das heißt also zum Beispiel, alter Saturn, gegen Ende zu gibt es bereits ein Aufleuchten des Lichtes. In einer gewissen Weise. Also da ist schon eine Andeutung davon da, aber wirklich ausgearbeitet wird es hier. Und auf dem alten Mond kommt eben einerseits dazu das Wasserelement, im weitesten Sinne, also was Flüssiges, und es kommt der Klangäther als ordnende Kraft dazu.
Frage, Wärme jetzt, denke ich, gerade an Feuer. War das erste Feuerelement?
Ja, man kann das auch als Feuer bezeichnen, in dem Sinn Feuerelement. Ja, richtig, richtig. Also das ist Feuer, Luft, was da dazukommt, Wasser, was dazukommt, und Erde. Da hat man also die vier Elemente, die haben da ihren Ursprung. Das heißt, wir sehen es im Grunde heute noch, diese Entwicklungsgeschichte irgendwo dahinter stecken. Und eben was mit dem alten Mond, mit dem Klangäther passiert, in dem Klangäther liegt also eine unheimlich starke Ordnungskraft drinnen und das liegt, wir haben das vorher kurz ein bisschen geplaudert darüber, da stecken zum Beispiel die ganzen Naturgesetze im Wesentlichen drinnen. Also bis auf die höheren Gesetzmäßigkeiten des Lebens, da kommt dann noch der Lebensäther auf der Erde dazu, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, sondern auch erst mit dem Zeitpunkt des Sündenfalls. Aber das meiste also an irdischen Gesetzmäßigkeiten, was wir jetzt haben, womit sozusagen die Erdentwicklung im Grunde schon anhebt, wurde hier erst auf dem alten Mond veranlagt und geschaffen. Und das liegt eben drinnen in dem Klangäther-Element. Weil man sich denkt, dass dieser Klangäther, das ist ja auch nicht was, was... Das ist da und ist fertig, sondern das ist etwas, was in Entwicklung begriffen ist. Und dieses Klangäther-Element entwickelt sich während der ganzen Mondenentwicklung. Und die Frucht dessen kommt dann heute hinein und natürlich auch heute entwickelt er sich weiter, auch der Klangäther. Also das ist auch nicht was, wo ich sage, so, jetzt kann ich das mit einem Schema umfassen, das ist es und das war es, sondern es ist in lebendiger Weiterentwicklung begriffen.
Wirkt unsere Musik auch hinein?
Ja, Musik wirkt ganz stark hinein. Musik ist ganz stark aus dem Klangäther heraus geschaffen. Und daher hat die Musik immer was zu tun mit der kosmischen Ordnung irgendwo. Also wenn schon am ersten Schöpfungs, also im ersten Kapitel der Genesis, sagen wir es einmal so, davon gesprochen wird, dass die Feste am Himmel geschaffen wird und das, dann haben wir davon gesprochen, ja, da kommen aber dann auch langsam die geordneten Planetensphären zum Beispiel heraus. Also da, wenn man sich vorstellt, auf der alten Sonne oder auch noch auf dem alten Mond, war diese Bewegungen der Himmelskörper, Körper in unserem Sinn kann man noch gar nicht sagen, weil es nicht bis zum flüssigen Element geht, aber immerhin was Vergleichbares. Es gab Verdichtungen und es gab nicht nur also einen Himmelskörper, sondern mehrere, aber die hatten eben noch nicht so eine Ordnung, so eine stabile Ordnung wie heute die Planetenbahnen zum Beispiel, diese rhythmische Klangordnung, wo der Kepler ja dann auch so viel gearbeitet hat und von den Sphärenharmonien tatsächlich gesprochen hat und beschrieben hat, wie das also einer genauen mathematischen Ordnung unterliegt. Und die sind eben nicht zufällig.
Ja, am Anfang war das Wort sehr klang, oder?
Ja, jein. Dieser Klangäther hat sehr viel mit der Musik zu tun, die eigentlich noch nicht ganz Wort geworden ist. Weil Musik und Wort ist noch was anderes. Also in der Musik ist eine starke Ordnungskraft, aber es kann noch nicht so ganz Träger, sagen wir mal, des Gedankens werden. Das Wort ist Träger, nicht nur Musik, wenn ich jetzt reine Musik nehme, ohne Text, also ohne Gesang, sondern nur die Musik nehme, dann spricht es sehr stark das Gemüt an und die Seele sehr stark an, aber das Gedankliche kann ich noch, also nur sehr indirekt entnehmen. Ich kann es höchstens dann entnehmen, wenn ich die mathematischen Gesetzmäßigkeiten untersuche. Aber das Wort spricht den Gedanken aus, sozusagen. Und das Wort oder der Wortäther, wenn man so will, ist dasselbe, was Steiner auch als Lebensäther bezeichnet. Das ist eben noch eine höhere Ätherstufe.
Das ist nicht der Klangäther.
Das ist nicht der Klangäther, sondern das ist noch eine Stufe weiter. Er hat natürlich den als Grundlage irgendwo, aber er fängt jetzt an, den noch weiter zu modifizieren. Also da wird es noch spannender. Und das ist aber ein Element, das im Wesentlichen erst hereinkommt zur Zeit des Sündenfalls. Da kommt dieses Lebensäther-Element, also auch zugleich mit dem Erdelement. Das ist nämlich jetzt wieder das Spiegelbild dazu. Es ist nämlich immer so, die Entwicklung geht auseinander. Es fängt hier an mit der Wärme oder mit dem Feuer, wenn man so will. Und das differenziert sich immer nur ganz schwach in physische Wärme und ätherische Wärme. Und zwischen den beiden geht es immer hin und her. Wir haben das im vorvorigen Vortrag ein bisschen ausführlicher besprochen, wie das immer hin und her geht. Und wie wird heute noch ein Bild davon in unserer Blutwärme? Wir haben gerade die 37 Grad Körpertemperatur, da ist ein Umwandlungspunkt des Wassers, wo immer was übergeht von der ätherischen Wärme in die physische oder umgekehrt von der physischen ins ätherische. Und da kommen die Gestaltungskräfte herein in Wahrheit. So, jetzt bei der alten Sonne geht es weiter, es verdichtet sich einerseits das Physische bis zum Luftelement. Das ist sozusagen was bereits viel greifbarer als die physische Wärme, weil physische Wärme ist im Wesentlichen, was man heute als Strahlungswärme bezeichnen würde. Also eigentlich noch gar nicht als stoffliches bezeichnen
würde.
Aber spürbar ist es. Es ist sinnlich sozusagen spürbar. Jetzt verdichtet sich es bis zum Luftelement, aber als Ausgleich dazu entsteht eine, wie soll man sagen, feinere, differenziertere Ätherart, nämlich der Lichtäther. Der ist reicher an Gesetzmäßigkeiten, reicher an Möglichkeiten. Das ist sozusagen der Ausgleich nach unten, nach oben. Während also das Luftelement nach unten in Richtung Schwere, in Richtung Verdichtung, ist das ein Schritt in Richtung Verfeinerung,
wenn man will. Verdichtungen der Luftdruck.
Ja, genau. Na, da geht die Verdichtung noch weiter, da geht es bis zum Wasserelement und nach oben als Verfeinerung der Klangäther, der also noch was Feineres ist und noch höhere Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, die eben jetzt heute als Naturgesetze zugrunde liegen unserer Entwicklung. Die sind sozusagen fertig, einmal schon vom Anfang, zumindest bis zu einem gewissen Grad fertig, vom Anfang an Dauer, eine reiche Fülle. Aber es gibt eine Weiterentwicklung eben auch. Alles entwickelt sich dann kontinuierlich weiter. So, jetzt auf der Erde zur Zeit des Sündenfalls erfolgt die Verdichtung zum Erdelement. Es wird noch dichter. Da kommt es erstmals bis zum wirklich Toten sogar, weil was ganz im Erdelement erstarrt, ist tot. Das hat dann feste Form und die rührt sich nicht mehr im Grunde. Die kann eigentlich höchstens zerfallen. Ist ja interessant, wenn man sich so einen Kristall anschaut, ich habe öfter schon darüber gesprochen, ein Kristall, gerade wenn er ideal gebaut ist, also ein Idealkristall, wo das Kristallgitter, also die innere Struktur ganz regelmäßig geometrisch gebaut ist, der ist praktisch nicht herstellbar in Wahrheit, aber der wäre so spröde, dass er bei der geringsten Berührung in abertausende Stücke zerbricht, weil er nämlich einer Belastung nicht mehr ausweichen kann. Die einzige Möglichkeit auszuweichen ist zu zerfallen als Ganzes. Ein regulärer Kristall hat eben nicht, nur wenn ihr einen Idealkristall habt, hat der sozusagen ein reguläres, ganz streng gebautes Gitter, dreidimensional natürlich das Ganze zu denken. Bei einem realen Kristall gibt es immer wieder Fehler drinnen, da fällt zum Beispiel das drinnen. Wenn auf diesen Kristall ein Druck ausgeübt wird, dann hat er eine innere Bewegungsmöglichkeit. Er kann dem Druck ausweichen, weil er drinnen sozusagen Fehlstellen hat. Dadurch wird das Ganze beweglich. Und dann hat er eine gewisse Elastizität dadurch. Aber wirklich ideal gebauter Kristall, der wäre so starr, dass nichts anderes übrig bleibt, als dass das Ganze dann zerfällt. Und das passiert also. Idealkristalle oder annähernde Idealkristalle sind unheimlich spröde, also die zerfallen sehr leicht. Also der nächste Schritt vom Erdelement ist dann das Zerstäuben in lauter Einzelteile. Das ist der nächste Schritt.
Ist da jetzt zum Beispiel ein Bergkristall gemeint, was klar groß ist, oder eher ein kleiner Wasserkristall oder so?
Sowohl als auch. Ja. Je größer ein Kristall ist, desto schwerer ist es in diesem Idealkristallzustand nahe zu bringen. Also das heißt, alle, die man wirklich in der Natur finden, sind niemals also ganz exakt ideal gebaut.
Kristall zum Beispiel, nicht für die Kristalle.
Genau.
Die Struktur halt.
Also man kann aber heute also durch entsprechende Kristallwachstumsverfahren annähernde Einkristalle, nennt man das auch, züchten. Einkristall heißt, weil er wirklich also sozusagen ein durchgehendes Gitter hat. Normale Kristalle sind in Wahrheit aus vielen so kleinen und auch nicht ganz ideal gebauten Kristallen zusammengepickt, innerlich in Wahrheit. Man sieht das manchmal sogar, kann man das bei so Bergkristallen sehen, wenn sich da ein bisschen was ablagert oder so, sieht man, dass da drin eigentlich noch ein Kristall zum Beispiel ist. Da kündigt sich noch was drinnen an. Manchmal ist das sichtbar, weil in den meisten Fällen ist das unsichtbar, weil es ist eigentlich in Wahrheit ein Konglomerat, das dann von einer letztlichen Endgestalt eingefangen wird, aber da drinnen sind eigentlich mehrere Kristalle ineinander verschachtelt. Also, und überhaupt wenn ich so aus einer Lösung was auskristallisieren lasse, das ist eigentlich im Grunde das verfilzte Einzelkristalle. Und die alle selbst nicht wirklich ganz ideal gebaut sind. Und die sind aber dafür relativ stabil.
Also hier drängt sich der Vergleich mit dem Menschen auf. Ja? Je mehr er Ideale hat und je mehr er in dieser Struktur drinnen ist, ja, desto weniger beweglich wird er.
Ja, ja.
Warum ich so beweglich bin, sind die Fehlstellen.
Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Das ist richtig, ja, ja. Das ist absolut richtig, weil der Punkt ist, dieses Idealbild ist fürs Geistige schon passend, aber ich kann es nicht herunterbringen. Das ist das Problem. In dem Moment, wo ich das eins zu eins herunterbringen will, dann wird es so spröde, dass es zerstäubt. Das ist das Problem. Aber sicher, eben sozusagen, wenn ich jetzt in die höhere geistige Welt gehe, dort habe ich das Idealbild dieses Kristalls. Und ich muss mir aber bewusst sein, wenn ich es herunterhole, dann weicht es immer mehr ab davon. Und das ist auch gut so und das ist auch notwendig so. Also wenn ich es eben heruntertragen will, dann bis ins Physische, das hat was mit dem arimanischen Element zu tun. Das arimanische zum Beispiel versucht das, was im Geistigen richtig ist, bis hinunterzutragen. Das heißt, der Adelmann will gern den absoluten Einkristall bauen, der also durchgehend diese strenge Ordnung hat. Und was passiert? Er zerbricht, er zerstäubt. Daher ist das Alemannische das, was dann alles zersplittert. Weil es eigentlich was Hochgeistiges in einen Bereich versetzen will, in dem es einfach nicht brauchbar ist. Und dasselbe gilt aber überhaupt für geistige Ideale auch im Leben. Wenn ich sozusagen ein hohes, noch so hohes geistiges Ideal habe und sage, ich muss das jetzt da auf Erden 1:1 so durchsetzen, genauso wie ich es da oben erlebe, in der vollkommenen Reinheit, dann wird es scheitern. Dann wird es einfach zerfallen, die ganze Geschichte da. So, ich muss eine gewisse Beweglichkeit haben und auch eine gewisse Fehlertoleranz sozusagen zulassen. Das ist ganz wichtig.
Eine Nachsicht.
Ja, auch eine gewisse Nachsicht, richtig.
Eine liebevolle Nachsicht.
Das heißt, dort, ein falscher Fanatismus ist zum Beispiel, wenn ich glaube, ich muss das jetzt 1:1 und beim Wort bis aufs letzte Komma da durchziehen. Dann wird es zerstörerisch, dann ist es eigentlich animanisiert. Und dann ist es nicht im Sinne unserer Erdentwicklung. Gilt überhaupt für uns Menschen, wir als Menschen sollen die Freiheit hier entwickeln auf Erden. Die Freiheit können wir nur entwickeln, wenn wir auch Fehler machen können. Die Hierarchien, die über uns sind, die aus Geisterfüllung leben, die 1:1 sozusagen den Impuls der Gottheit umsetzen, die können nicht fehlen. Auch die Widersachermächte sind, wie Steiner oft sagt, im Grunde abkommandiert worden, so sagt er das oft so.
Und perfekt.
Ja, das ist perfekt, genau, das ist perfekt. In den höheren geistigen Reichen passt das auch. Aber wenn ich herunterkomme in den Bereich, dafür haben sie aber auch nicht dieselbe Willensfreiheit, die der Mensch zumindest potenziell entwickeln kann. Und der Preis aber dafür ist, dass wir Fehler machen können auch. Und sogar machen müssen bis zu einem gewissen Grad. Weil sonst kommt es nicht hinunter. Ich meine, wir müssen die Wahlmöglichkeit, aber die Idealgestalt ist sozusagen eine. Die ist fertig, die ist bestimmt, so und so ist sie. Und dann bleibt man eigentlich nur über die herunterzusetzen. Da bleibt keine Freiheit mehr. Die Freiheit liegt eben gerade in den Fehlstellen irgendwo drinnen. Also das ist zu bedenken bei jeder spirituellen Bewegung, bei der geistigen Bewegung, die was aus dem Geistigen herunterholen, wenn sie es also so fanatisch perfekt machen will, dann wird das nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Und das ist aber immer die Bestrebung drinnen. Ich meine, man schaut sich die ganzen Kirchen oder was an. Es wird letztlich ein Dogma erstellt, das dieses Idealsystem abspiegeln soll. Tut es erstens einmal schon eh nicht, aber es lässt sich in Wahrheit nicht durchführen. Die Menschen fügen sich dann letztlich nicht ein, die Priester fügen sich nicht ein und so weiter. Es gibt halt dann sehr viele Abweichungen. Das muss in einer gewissen Grenze sein. Und je starrer ich das mache, desto weniger lebensfähig ist das Gebilde in Wahrheit. Also das die Erde ist, die Erdentwicklung ist überhaupt so, wie soll ich sagen, absolutes Ja zu einer gewissen Unvollkommenheit. Streben nach dem Unmöglichen, das heißt nach dem Vollkommenen, aber zugleich Bewusstsein, ich kann es immer hier auf Erden nur unvollkommen erfüllen. Es wird dann wieder da anders werden. Aber hier auf der Erdentwicklung, wo ich es bis zum Toten herunterführen muss, heißt die Perfektion herunterbringen, heißt, ich überantworte es dem Tod. Im Grunde. In dem Moment, wo es perfekt hier auf Erden ist, ist es tot. Da ist es also etwas, was nur mehr zerfallen kann. Das ist der Punkt. Das ist also das Schwierige. Also das ewige Streben danach, es besser und besser und besser zu machen, das ist unsere Aufgabe. Aber wehe, wir würden es wirklich erreichen. Dann in dem Moment wird es zerfallen. Dann müssten wir halt in Wahrheit von vorn wieder anfangen. Oder ein anderes Ideal herunterholen.
Noch eine Frage zu der Zeichnung. Da Das heißt wahrscheinlich astral. Ne?
Ja, genau, das heißt Astralleib, ja, das heißt Ätherleib, physischer, ja, Leib. Das heißt Empfindungsseele, Verstandesseele und Gefühlsseele, weil es heißt ja
Bewusstseinsseele.
Und Bewusstseinsseele, genau.
Danke.
Ich habe es das letzte Mal gesagt. Und da oben, das ist Geist selbst, Lebensgeist und Geist des Menschen. Das ist die Vergeistigung dieser unteren, ja, ja, Wesenskinder.
Das schaut noch H2O aus. H-O.
Ja, über das Wasser haben wir auch nicht gesprochen. Das waren so Dinge. Also wie heißt der schöne Satz im Mysteriendrama, den der Romanus sagt? Erfolg hat, wer den Misserfolg nicht fürchtet. Das heißt, man darf sich nichts scheren darum, dass man auch scheitert zwischendurch. Man kann sich nicht erwarten, es wird alles auf Anhieb funktionieren. Also die Menschen, die das glauben, die werden mit Sicherheit Schiffbruch erleiden. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Also man muss den Mut haben und man darf auch nicht sagen, naja, es lässt sich nicht so vollkommen machen, also lassen wir es lieber bleiben. Das ist halt dann die andere Variante. Also man muss in Kauf nehmen, vielleicht 70-80% erreiche, das ist eh schon viel, manchmal sind es nur 10% und das ist es schon wert. Und es bleibt viel Unvollkommenes drin. Also ein gewisser Mut zur Unvollkommenheit ist also ein absoluter Bestandteil unserer Erdentwicklung. Das ist was, wo man nicht darüber hinkommen. Also der Perfektionist, wie gesagt, ist der Ariman, der will es runter. Der führt uns das immer vor Augen, dass es so eigentlich nicht geht in Wahrheit. Darum sind die ganzen Systeme, die so starr geworden sind durch die Arimanisierung, die sind alle letztlich dem Untergang geweiht. Also da ist zum Beispiel wahnsinnig viel in unserem heutigen Wirtschaftssystem und so drin, da ist unheimlich viel arimanisiert drinnen. Und das hat dadurch immer wieder die Tendenz, dass es zerfallen muss und dass es in die Krise kommt, die ganze Planung über den Haufen schmeißt. Das geht gar nicht anders. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom Garten Eden. Also dieser Garten Eden umfasst im Anfangsstadium die Erdenmondensphäre. Also das heißt, er umfasst den Bereich, der bis zur heutigen Mondbahn etwa geht. Und der Erdplanet existiert eben noch nicht als mehr oder minder fester Körper, sondern es gibt im Zentrum etwas mehr oder minder Flüssiges, eine sehr ausgebreitete Atmosphäre, natürlich nicht eine Atmosphäre schon in unserem Sinne, aber einen Luftkreis, einen Gaskreis herum und eine Wärmesphäre darum, die eben bis zur Mondsphäre reicht. Und wenn jetzt da gesprochen wird, dass der Adam geschaffen wird, aha, dann müssen wir gleich ins Erstaunen kommen, weil er wurde doch schon gerade vorher geschaffen, nicht? Weil beim Sechstagewerk, am sechsten Schöpfungstag wurde der Adam erschaffen. So, jetzt wird er noch einmal erschaffen. Und jetzt wird er aus der Ackererde geformt. Wenn ihr da bei diesem Kapitel Garten Eden schaut, gleich auf der ersten Seite von Garten Eden heißt es unten, Vayitzer Adonai Elohim et Ha-Adam Afar Min Ha-Adama. Also aus dem Lehm des Ackers. Und also der Herr, Jahwe heißt es ihm jetzt, Jahwe Elohim formte Adam aus dem Lehm der Ackererde. So, wenn man sich jetzt Ackererde in unserem heutigen Sinne vorstellt, liegt man ganz falsch. Sondern es heißt, er wird jetzt geschaffen aus den, oder geformt aus den Substanzen, die in dieser Erdenmondensphäre vorhanden sind, und zwar eher sogar aus den obersten Substanzen. Also das heißt aus dem Wärmeluftelement zunächst einmal vor allem. eigentlich sogar ganz am Anfang nur aus dem Wärmeelement. Das ist sehr verklausuliert oder versteckt drinnen. Aber man sieht nämlich, was kommt als nächstes, wenn das Luftelement dazukommt. Und das heißt weiter, Vayipach be'apav nishmat chayim. Und er blies in seine Nase den Hauch des Lebens. Na, die Nase war natürlich noch nicht unsere, sondern es geht also vor allem darum, dass jetzt das Luftelement dazukommt. Das heißt, dieser Adam nimmt jetzt das Luftelement auf. Also zuerst wird er geformt aus dem Wärmeelement der Erden-Mondensphäre. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu dem, was im Sechstagewerk beschrieben wird, weil da umfasst nämlich der Adam noch das ganze Planetensystem. So groß ist der Adam damals. Die Kabbalisten oder so sprechen daher auch vom Adam Katmon, vom kosmischen Adam. Das ist der Uradam, der im Sechstagewerk geschaffen wird. Und der umfasst eigentlich das ganze Planetensystem im Grunde, mit dem Einfluss noch der Gestirne und so weiter, also des Tierkreises. Daher wird er dann auch zugeordnet, den Tierkreiszeichen. Also das ist eigentlich riesig. Im Grunde am Anfang so groß wie der ganze Kosmos, der damit verbunden ist. Und jetzt, mit der Geschichte Garten Eden, schrumpft die Geschichte gewaltig ein, bis auf die Erden-Mondensphäre. Das ist jetzt damit gemeint. Aus dem wird dieser Adam jetzt geschaffen oder dieser ursprünglich kosmische Adam wird jetzt so zusammengeschrumpft oder so verdichtet, wenn man so will, dass er jetzt nur mehr unter Anführungszeichen die Erden-Mondensphäre umfasst. Und in gewisser Weise ist er der Garten Eden. Weil der Garten Eden ist ja genau dieselbe Sphäre. Also man darf sich nicht vorstellen, da ist jetzt ein Mandel in einen Garten gesetzt, sondern im Grunde es wird also jetzt gearbeitet an dieser Erden-Mondensphäre und in dem Moment, wo gesprochen wird, Adonai Elohim formte den Menschen aus dem Lehm der Ackererde, ist es eben so weit, dass dieser Garten Eden unter Anführungszeichen menschliche Gestalt angenommen hat. Das heißt, dass alle die Formkräfte drinnen sind jetzt, die für den Menschen notwendig sind. Ja, weil auch das, wie bei jedem Schöpfungsprozess, ist immer eine gewisse Wiederholung des Alten drinnen und dann wird es einen Schritt weiter geformt. Und der Schritt weiter ist bei der Erdentwicklung immer der zum Menschen hin. Also das ist immer die Zielvorgabe sozusagen, bis diese Gestalt sich verwirklicht. Hat natürlich noch nichts mit unserer heutigen Körpergestalt zu tun, ist ja klar, weil das ist jetzt eine riesige Sphäre und da eben vor allem die äußere Schicht, also das heißt die nahe der Mondbahn ist. Das reicht also zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich hinunter bis in das flüssige Element hinein. Er greift also jetzt dann die Luftsphäre der Erde, wenn es heißt also, Jahwe blies ihm den lebendigen Odem ein. Dann erfasst es die Luftsphäre und noch nicht das Wasserelement. Also das heißt, dieser Garten Eden ist jetzt zu dem Zeitpunkt der Lufteinblasung sozusagen, umfasst er die Wärme- und Luftsphäre, die da in dem Erdenmondenbereich sich befindet. Und das ist zugleich das irdische Paradies. Der Ausdruck, den der Dante da gebraucht, ist eigentlich sehr richtig. Weil das ist die Erdenwelt zu der Zeit, die noch eben das Mondenhafte aber auch in sich trägt. Das heißt, einen Mond als solchen gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also schon gar nicht so als Felsklumpen sozusagen, wie er sich jetzt zeigt. Aber als eigenständiger Körper existiert er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sondern das ist noch ein Gebilde. Der Rest ist schon alles abgetrennt. Sonne und die anderen Planetensphären ist alles abgetrennt, aber es gibt ein großes Gebilde, das Erde und Mond umfasst.
Das ist in Bewegung, oder?
Das ist in Bewegung. Das ist in Bewegung und nur diese eigentlichen Mondenkräfte, die haben jetzt sehr viel zu tun, vor allem mit diesem Wasserelement, das im Kern sozusagen ist. Also man muss sich vorstellen, ein ziemlich dichter Wasserkern schon, dann diese Lufthülle und dann die Wärmesphäre, die bis an die Mondbahn, aber den Mond gibt es halt noch nicht, aber bis dorthin geht. Und in der Mitte ist die stärkste Verdichtung drinnen und die schreitet voran. Das heißt, dieses Wasserelement drinnen wird jetzt da immer zähflüssiger, wenn man so will. Also das heißt, weil Wasser heißt ja nicht jetzt das, was wir aus der Wasserleitung kriegen, sondern es ist alles Flüssige damit gemeint. Und das wird immer zähflüssiger in den Mondenkräften, ist drinnen die Tendenz zur Verhärtung, wenn man so will, zur Verdichtung, zum Zäher machen. Also das wird da immer zähere Masse da unten.
Nur damit ich das richtig verstehe, der kosmische Adam ist sozusagen diesen Weltentwicklungsstufen zuzuordnen, oder?
Ja, wobei es also schon also der Erdentwicklung zuzurechnen ist, aber so wie sie ganz am Anfang ist. Da ist eigentlich dieser Adam Kadmon umfasst den ganzen Kosmos, der mit dieser Erdenschöpfung verbunden ist.
Aha, und der Garten Eden ist jetzt in welcher Stufe, so in der polarischen irgendwo, ich habe das eben im Kopf.
Ja, der Garten Eden geht, also da ist die hyperboreische Stufe in der hyperboreischen Stufe. Also da hat man zuerst die polarische und dann in der hyperboreischen spielt sich einmal erstens ab die Trennung Erde-Sonne, weil ursprünglich war das ganze Sonnensystem eingebildet. Von dem trennt sich die Sonne ab, das hängt zusammen mit dem, was am ersten Schöpfungstag passiert oder überhaupt gleich am Anfang Bereshit bara Elohim Hashamayim Veet Haaretz, also wo die Elohim den Himmel und die Erde trennen. Das, wenn man es äußerlich betrachten würde, hat das was damit zu tun, dass sich die Sonne bzw. auch die anderen Planeten bis zu einem gewissen Grad von der Erde trennen. Die Erdensphäre hat aber eben noch den Mond in sich. Der trennt sie erst in der folgenden, in der lemurischen Zeit ab. Das ist die Zeit des Sündenfalls dann. Und das ist aber natürlich ein langwieriger Prozess. Und auch der Garten Eden fällt in diese hyperboreische Zeit hinein, halt in eine spätere Phase.
Das heißt, Adam ist jetzt Symbol für was? Also in den beiden Adams, meine ich jetzt.
Ja.
Das habe ich irgendwie ganz verstanden.
Naja, ursprünglich zeigt er mal, also dieser große kosmische Adam ist der als Frucht dieser ganzen Entwicklungen hervortritt und aber eben am sechsten Tag mit dem Funken des Ich begabt wird, indem die Elohim ihr Ich hinopfern, ist dieser Adam, der jetzt am Ende da steht, umfasst den ganzen Kosmos im Grunde und in dem zündet der Ich-Funke. Das ist der Adam Kadmon, der am Anfang dasteht. Dasteht, ist gut. Schwebt, wie auch immer.
Das ist nur der Einheitsmensch, oder?
Ja, absolut. Da, und der ist eben männlich-weiblich, also das heißt, es gibt noch keine Geschlechtertrennung, nichts. Er enthält beides in sich. Er ist auch noch nicht in Einzelzellen irgendwo getrennt. Das ist selbst hier beim Garten Eden zunächst noch nicht, sondern da ist es auch noch immer eine Einzelzelle, nur ist es jetzt drastisch zusammengeschrumpft. Etwa von etwas, was im Grunde den ganzen Kosmos umfasst, mit dem ganzen Tierkreis und mit allem am Anfang, schrumpft es jetzt zusammen auf ein Gebilde, das bis zur Mondenbahn reicht, bis zur heutigen. Also das ist ein gewaltiger Schrumpfungsprozess.
Also gibt es bereits die Individualisierung?
Noch nicht, nein.
Aber es ist der Auftakt, oder? Kann man sagen?
Es ist der Auftakt, ja, es ist, also da ist einmal ein gewaltiger Schritt dazu. Das heißt also, da bei dem Adam Kadmon, bei dem ersten, da ist noch kein Rett davon. Das ist also wirklich noch ganz, steckt ganz im Göttlichen drinnen und durch das Ich, was durch das Ich hereinkommt, ist eine reine Geisterfüllung, ohne dass das Ich jetzt schon irgendwie sagen kann, ja, nein oder eingreifen kann.
Also es steht doch im Göttlichen, es ist noch nicht getrennt.
Es ist noch nicht getrennt, nein, da ist dieses Ich, ist am Anfang, ist identisch mit dem Ich der Elohim, das die hinopfern. Dieses Ich ist ja sozusagen, wenn ich sage jetzt der Elohim, jetzt haben wir das letzte Mal ja schon besprochen, darüber gibt es ja aber noch sehr viele Hierarchien, bis zur Trinität hinauf, also bis zum eigentlich Göttlichen, aber Ich heißt, das ist das Eintrittstor, wo von der Schöpfungsquelle bis da runter was kommt. Und dieses Eintrittstor ist zunächst einmal bei den Elohim natürlich riesengroß, weil die haben schon eine lange Entwicklung hinter sich. Und sie sind aber jetzt so weit, das hinzuopfern. Das ist einmal für den Adam Katmon da. Aber der kann selber noch nichts damit anfangen. Das werden wir sehen, diese eigentliche Entwicklung, dass es wirklich das eigene wird, das beginnt erst mit dem Sündenfall. Oder als Folge des Sündenfalls sogar. Und da als Folge beginnt sich auch das jetzt aufzuspalten. Es beginnt also diese eine Adamseele, die ja damit verbunden ist, die beginnt sich zu gliedern langsam. Also es ist nicht gleich so, dass das in einzelne Gebilde zerfällt, aber es ist so wie weiß ich nicht, das ist ein gemeinsames, aber es gehen so alle möglichen Fäden daraus heraus. Da gibt es zunächst einmal nur immer das eine Ich, aber es fängt dann an, immer mehr sich abzuschnüren und dann beginnt sich auch dieser Funken zu vervielfältigen und in jedes dieser Gebilde wird ein Funken von dem aufgenommen und der ist aber im Anfang wirklich dann nur mehr ein winzig kleines Zugangstor zu der Schöpfungsquelle. Das ist im Anfang noch ganz, ganz winzig. Man kann sagen, also je mehr sich das zu teilen beginnt, desto mehr schrumpft da das Tor zusammen, aber dafür vervielfältigt sich sozusagen. Es beginnt. Und das beginnt eben genau genommen wirklich nach dem Sündenfall. Also die erste Teilung, die passiert, ist die in ein männliches und ein weibliches. Also das heißt, die erste Urteilung, die beginnt, ist, dass da im Seelischen so ein Gebilde entsteht, dass da eigentlich nur einmal das eine Ich hat, aber das sind in Adam und Eva sozusagen differenziert. Aber das ist jetzt schon ein ziemlicher Vorgriff.
Das ist die Urteilung.
Das ist die Urteilung sozusagen. Das ist die Urteilung, wenn man so will.
Wie schauen die Urtierchen aus? Auch so ähnlich?
Ja, als Bild kann man es eh so ähnlich. Es ist eh, ich meine, das ist jetzt einfach eine Skizze, eine symbolische, wenn man so will. Aber das Prinzip sicher, es bildet sich ab letztlich in diesen Dingen auch. Also das kann man dann in Wahrheit verfolgen. Also jeder auch physisch verfolgbare Entwicklungsprozess im Lebendigen zum Beispiel ist im Grunde ein Abbild davon irgendwo.
Es gibt ja diese Einzelnen auch.
Ja, genau. Und das ist wirklich auch fast so das Bild wie mit der Zellteilung und so weiter. Also das ist irgendwo drinnen.
Da steht noch ein Mensch an ihm. Mhm. Aber auch in der Teilung, mein kleiner Teil von dem Ganzen.
Ja. Genau. Genau. Und was sehr wichtig ist, was eben hier jetzt wird also auch geschildert, also mit dem, dass durch die Nase das Luftelement eingeblasen wird, entsteht aber auch in Wahrheit erst dieses vom Rest der Welt abgesonderte Seelengebilde. Also das heißt in Wahrheit ein Teil der Seelenwelt oder Astralwelt, wie man es nehmen will, die jetzt eben wirklich diesem Adam zugeordnet ist und die riesengroß ist natürlich, aber die so vom Charakter her empfindungsseelenhaft ist. aber eben ein riesiges Gebilde. Also man kann sagen, diese Erden-Mondensphäre, wir haben es jetzt äußerlich mehr betrachtet, vom Ätherischen und Physischen, also Luftelement und so weiter. Jetzt kann ich es von der Seelenwelt her betrachten. Von der Seelenwelt her entsteht ein relativ abgeschlossener Bereich der Seelenwelt, der jetzt auch diese Erden-Mondensphäre umfasst. Und der eben gespeist wird von diesem Ich-Funken, der drinnen ist, das heißt, wo jetzt von diesem Ich darin bereits gearbeitet wird darin, und in dem Moment kann man das nicht mehr als Seelenwelt im eigentlichen Sinn bezeichnen, sondern es ist besser, es als Empfindungsseele bereits zu bezeichnen, weil Empfindungsseele ist etwas, wo das Ich schon arbeitet, und das heißt, es beginnt dieser Teil der Seelenwelt, der jetzt die Erden-Mondenwelt umfasst, der beginnt geformt zu werden plötzlich durch dieses Adam-Ich. Und nicht mehr unmittelbar durch die Mächte, die darüber sind, sondern nur so, insofern es das Ich hereinholt. Weil es sonst sozusagen, wenn man will, von außen gemacht wird. Und jetzt geht es aber durch das Ich des Adam durch. Und der formt sich sozusagen seinen kleinen Seelenweltbezirk, wenn man so will. Und das ist jetzt einmal empfindungsseelenhaft. Das ist genau das, was hier als Nefesh bezeichnet wird. Nefesh ist im Hebräischen ganz exakter Ausdruck für die Empfindungsseele. Das heißt nicht einfach Seele, so wie es jetzt da übersetzt ist, sondern es heißt ganz konkret und genau Empfindungsseele. Weil sie nennen dann die Hebräer die Verstandes- und Gemütsseele Ruach. Wir haben sie im ersten Teil, am ersten Schöpfungstag kennengelernt, was heißt der Geist, der Elohim schwebt über den Wassern, der Ruach Elohim Rachefet Alpenei Hamayim, Ruach Elohim. Ruach Elohim heißt nichts anderes als die große Verstandesseele der Elohim. Also auch dort gibt es das. Also die ist halt sehr, sehr viel größer.
Und für die Bewusstseinsseele gibt es noch kein Wort.
Bei den Hebräern auch, doch, das ist Neshema oder Neshama, je nachdem, wie man es vokalisiert. Und da wissen sie aber dann schon, da leuchtet schon ganz stark das geistige Bewusstsein hinein. Das ist aber eine sehr späte Entwicklung. Aber sie kennen diese Seelenglieder.
Wieso?
Naja, richtig, du sagst jetzt natürlich, die Bewusstseinsseele im eigentlichen Sinn wird erst viel später entwickelt. Nur es setzt viel früher an. Weil man könnte ja so sagen, auch bei diesen Großen, gehen wir es einmal bei den Großen an, also der Geist des Mensch, also das Entwicklungsziel heute halt unserer ganzen planetarischen Entwicklungskette, ist im Grunde der vergeistigte physische Leib. Veranlagt wurde der Geist des Mensch bereits auf dem alten Saturn. Nur ist er da noch ganz Produkt der Hierarchien, die über uns sind. Das heißt, es gehört noch nicht uns. Aber es ist veranlagt, und es ist so veranlagt, dass es sozusagen auf den Menschen hinzielt. Aber wir konnten da noch nichts machen, glaube ich, wir haben ja noch kein Ich gehabt, also da hätten wir schon gar nichts. Wir können erst hier auf Erden anfangen, uns das zu eigen zu machen. Aber die Anlage dazu ist da. Und so ist auch Bewusstseinsseele, Verstandesseele, Empfindungsseele viel früher schon veranlagt, dass es dann wirklich konkret herauskommt.
Ja, aber das hat ja ein Ich niedergeschrieben. Also ich meine jetzt den Hebräer oder wen auch immer, der das geschrieben hat. Der hat das in Worte gefasst.
Ja, aber sie haben schon natürlich gesehen, dass es sozusagen das veranlagt ist. Und das haben sie eben dann Neshama genannt. Die haben es nicht Bewusstseinsseele genannt, sondern sie haben es Neshama genannt. Und aber gleich festgehalten, das wurzelt noch ganz im Geistigen, im überindividuellen Geistigen. Das heißt, es ist eine Bewusstseinsseele, die veranlagt ist, aber die noch nicht individuell ist. Die sozusagen alle Menschen gemeinsam ist irgendwo.
Er hatte ein Bewusstsein, aber kein klares Bewusstsein.
Genau.
Für dieses Wort oder für diesen Begriff.
Ja, richtig, ja, ja. Wobei Bewusstseinsseele heißt ja nicht, dass dass es vorher kein Bewusstsein gegeben hätte. Und es war auch zur Zeit der Verstandesseele, gab es ein Bewusstsein und auch zur Erfindungsseelenzeit. Nur ist es anders als unseres. Also es fehlt eben vor allem diese klare Gegenüberstellung Subjekt-Objekt. Das ist einmal das Typische für die Bewusstseinsseele. Und das ist nicht einmal noch in der griechisch-lateinischen Zeit, wo die Verstandesseele dann zur Blüte gebracht wird, so klar da. Da ist immer noch so eine gewisse Vermischung zwischen Innen und Außen da. Daher ist immer noch die Außenwelt beseelt und erst wir empfinden das Seelische nur mehr in uns und draußen im Grunde das Tote. Das war so erlebt, man sagt, als Normalbürger sagt man, ja, das Seelische ist in mir und das ist die tote Welt draußen, das ist die gegenständliche Welt. Ja, vielleicht die Tiere haben auch irgend sowas in sich, aber das sehe ich dann zumindest nicht. Früher hat es diese Trennung nicht gegeben. Also in den Zeiten vor der Empfindungsseele, ich meine jetzt die kleine Empfindungsseele, nicht dieses Adam hier, sondern als schon die Trennung durchgemacht wurde, beginnt ja die Entwicklung der Empfindungsseele in der ägyptischen Zeit. Also da wird sie jetzt richtig, wirklich ausgearbeitet im einzelnen Menschen. Da wird sie ausgearbeitet in dem einen Adam. In dem einen Adam, der sozusagen aus der Erdenmondensphäre geschaffen wird. In der ägyptischen Zeit wird es ausgearbeitet im einzelnen Menschen. Und bis dahin gab es diese Trennung zwischen Innen und Außen überhaupt. Weil das Seelische, sowohl die Seelenwelt draußen als das eigene Seelische hat man draußen gesehen. Das zugleich mit den Sinneseindrücken. Hat man das Seelische mitgesehen.
Verbundener irgendwie.
Viel verbundener. Man hat sich dadurch immer als Teil der Außenwelt gesehen. Und da hätte man nicht unterscheiden können, Seelenwelt, Geisteswelt, Sinneswelt, das war kein Unterschied. Das ist eine gemeinsame Welt.
Das Nefesh heißt ja beseelt, habe ich da jetzt gerade
gesagt. Nefesh heißt beseelt, ja. Also Nefesh heißt Seele oder beseelt. Aber eben, wenn man den Hinweisen Steiners dann folgt, ganz konkret heißt es eben Empfindungsseele. Und ist eben zu unterscheiden von Ruach. Als Verstandesseele und von Neshama oder Neshema als Bewusstseinsseele. Das ist für die Hebräer dann und für die Kabbalisten sozusagen das Höchste, dem man sich annähern kann irgendwo. Und das ist schon ganz mit Geisterfüllung begabt sozusagen. Also da geht man eigentlich ins Übermenschliche schon hinein aus ihrer Sicht. Während unsere Aufgabe heute ist, es ins Individuelle zu führen. Aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt ist vom Adam beginnt sich zu entwickeln die Empfindungsseele. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Weil es ist etwas veranlagt drinnen, was ja sehr spannend ist. Da braucht es nur die nächste Seite. Aufschlag. Und vielleicht noch vorher eines, und was deutlich ist, es wird da immer sehr betont, das Ätherische, also das Lebenselement, da heißt es auch Garten Eden, also weil das Ätherische hat mit dem Pflanzenwachstum vor allem zu tun. Also nicht mit den äußeren Pflanzen, aber dahinter stecken eben die Ätherkräfte. Also das heißt, es wird hier deutlich gemacht, dass es etwas ist, etwas geschildert wird jetzt, was stark auch mit der Ätherwelt zu tun hat. Während das Sechstagewerk mit der Ätherwelt überhaupt noch nichts im Grunde zu tun hat. Da spielt sich alles in der Seelenwelt ab. Jetzt spielt sich alles ab in der Ätherwelt, beziehungsweise in dem Zusammenwirken Seelenwelt-Ätherwelt. Das ist das Wesentliche, was jetzt geschildert wird. Und da taucht aber jetzt auf der dritten Seite des Garten Eden ja bekanntlich die Bäume auf, alle Bäume, Kal Etz Nechmat Lemare, Vetob Lemachal, also alle Bäume erfreulich zu sehen und gut zu essen. Also das heißt, es wuchert. Der Baum ist so ein Bild für die naja, ausgereiften Ätherkräfte, die durchzogen sind von den Seelenkräften in Wahrheit. Weil ein Baum ist schon wieder was Interessantes, ein Baum in der Natur. Wie entwickelt sich der? Wenn man so einen Baum, oder wie ist die Charakteristik so eines Baumes? Die Charakteristik eines Baumes, den man heute anschaut, ist ja, dass er den Stamm hat, der verholzt ist. Das macht also einen Baum irgendwo aus. Also er ist nicht so wie eine Schlingpflanze oder sonst was, die einfach nur lebendig weiterwuchert, sondern da beginnt was abzusterben, was fest zu werden. Was ist die Kraft, die das bewirkt? Die Kraft, die das bewirkt, ist nämlich das Seelische, was hineinwirkt, die Astralwelt, die hineinwirkt. Gerade Bäume sind unheimliche Antennen für das Astralische der Umwelt, die saugen das hinein. Und das Astralische hat nämlich aufs Ätherische einen ganz interessanten Einfluss, oder auch einen dramatischen Einfluss, kann man sagen. Es hemmt die Ätherkräfte bis zu einem gewissen Grad, bringt sie aber gerade dadurch auch in eine Form, macht sie zum Abbild der Ätherkräfte, aber äußerlich der Seelenkräfte. Äußerlich aber bedeutet es, dass das was Ersterbendes auch bekommt, dass es in eine Form hineinstirbt. Und das ist am stärksten beim Baum der Fall. Das heißt, weil die Rinde zum Beispiel des Baumes, das ist das Tote. Und dann innen, da ist ja nur diese Kambiumschicht dazwischen, also wo das Lebendige noch strömt, und innen das Verholzte ist tot. Das ist völlig tot bei einem Baum. Und das Außen der Rinde ist auch tot, und nur unter der Rinde ist eine dünne Schicht, wo die lebendigen Säfte noch strömen. Und der Rest ist tot, aber das gibt dem ganzen Baum seine markante Gestalt. Und das ist ein Bild dafür, wie das Seelische überhaupt aufs Ätherische wirkt. Das wirkt abtötend im Grunde. Das heißt, das Fest verwirrend in einer bestimmten Form in gewisser Weise. Also wenn da jetzt, weil zuerst wird von den Kräutern und so weiter gesprochen, die da... Also es wird zuerst vom Garten gesprochen eigentlich. Vom Garten als solches, also das heißt, das sind eigentlich noch die flutenden Ätherkräfte, und jetzt fängt es aber dann mit dem Baum an, der hereinkommt, also Mischung Ätherkräfte und Seelenkräfte. Und es geht aber noch weiter, es steht da drinnen ein ganz besonderer Baum inmitten des Garten Edens, genau in der Mitte, nämlich Ve'etz Hachayim Bedoch Hagan Ve'etz Hada'at Tov Vara. Also Etz Hada'at Tov Vara, der Baum des Wissens von Gut und Böse, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das erste Interessante, wir haben auch schon öfters gesprochen darüber, das erste Mal, dass überhaupt das Wort Böse erwähnt wird. Das muss einem auffallen, das ist was Dramatisches eigentlich, dass erstmals dieses Wort auftaucht. Und da ist noch lange nicht vom Sündenfall die Rede. Und das taucht das Wort des Bösen auf. Also da kommen jetzt zum ersten Mal die Widersacher so deutlich, lugen es schon mal hervor. Weil sonst gibt es keine Erkenntnis des Guten und des Bösen. Vorher war immer alles, erinnert euch an das Sechstagewerk, sie schaffen etwas und siehe, es war gut. Vayar Elohim Kitov. Das kommt notorisch immer wieder. Also die Elohim sprechen, es werde dieses oder jenes, dann geschieht's. Das heißt, sie delegieren sozusagen an untergeordnete Schöpfungswesenheiten, die es ausführen. Und dann betrachten sie das Werk und siehe, es war gut. Alles war gut. Das heißt, es ist vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses geworden, der dahinter steht.
Also wenn ich es richtig verstehe, was halt im Sechstagewerk noch nicht verindividualisiert, oder?
Genau.
Dieses Potenzial zum Bösen liegt eben in der Freiheit, wie du gesagt hast.
Richtig, ja. Richtig. Weil da beginnt jetzt nämlich, wenn man jetzt schaut, was nämlich auch die Hebräer ganz deutlich unter dem Gut und Böse verstanden haben. Namentlich jetzt unter dem Tov, unter dem Guten verstehen sie nämlich, gut oder schön ist das, was den Schöpfungsimpuls vollkommen in der äußeren Erscheinung zum Ausdruck bringt. Also äußere Erscheinung heißt, jetzt kann jetzt die ätherische Erscheinung sein, aber gegenüber dem Geistigen ist das bereits was Äußeres. Das kann, sogar das Seelische, die Seelenwelt ist schon etwas Äußeres gegenüber dem Schöpfungsimpuls. Und das passiert also im ganzen Sechstagewerk, da wird ja die Seelenwelt geformt und da gelingt es noch, dass das alles vollkommener Ausdruck des Schöpfungsimpulses ist. Also da gelingt sozusagen noch immer den Idealkristall zu bauen im Seelischen. Hier nicht mehr. Das ist der erste Moment, wo das nicht mehr gelingt. In dem Moment, wo ich in die Ätherebene hinunterkomme, komme ich bereits in einen Bereich hinein, wo sich das Schöpferische nicht mehr vollkommen zum Ausdruck bringen lässt. Und der Baum der Erkenntnis des Gut und Böse ist zugleich Ausdruck dessen, dass in diesem Baum selber das Schöpferische, das ihn hervorgebracht hat, nicht mehr vollkommen in seiner Erscheinung hervorkommt, sondern nur mehr teilweise. Das heißt, es sind sozusagen Fehler drinnen, wenn man so will. Was wir vorhin besprochen haben, also die Erdenwelt ist die Welt der Fehler, der Mut zur Unvollkommenheit. In dem Moment, wo ich es also bis da herunterbringen will, fängt es an. Da fängt es an, dass es nicht mehr geht. Weil wir stehen eben jetzt schon kurz vor dem Moment, wo sich wirklich das feste Element bildet. Was da schon im Bild des Baumes angedeutet ist, weil das Feste des Baumes ist ja schon fast Erdelement, das Holz und die Rinde und so weiter. Da komme ich schon haarscharf ans Erdelement heran, also es ist ein Bild dafür. Und das heißt, da fängt an, das Geistige sozusagen nicht mehr genügend Kraft entwickeln zu können und das wirklich vollständig zu durchformen. Das fängt da an. Und damit, dass es anfängt, hat es aber natürlich zugleich eine Rückwirkung ins Seelische. Und die Rückwirkung ins Seelische ist, dass jetzt über die Empfindungsebene hinaus ein Seelenglied veranlagt wird, das man vergleichen kann mit der Verstandes- und Gemütsseele. Die ist nämlich genau dieselbe, die dann diese Strukturen erkennt, die das Idealbild einerseits erkennen kann, aber andererseits auch die Abweichungen davon sieht und mit dem immer kämpfen muss. Sie entwickelt zwar sozusagen im Denken dann irgendwann immer das Idealbild und hat aber immer die Kluft dazu, dass das Reale, die äußere Erscheinung, nur Unvollkommenes widerspiegelt. Das ist die Dramatik der Verstandes- und Gemütsseele zunächst einmal. Weil hier ist das Erlebnis eigentlich nur alles, die Welt ist vollkommen. Das ist da eigentlich immer noch das Erlebnis, das dahinter steckt. Also das heißt, der Adam, so wie er war, als ihm die Luft eingeblasen wurde und er da im gleichen Zug die Empfindungsseele entwickelt hat, in dem Moment ist alles noch in Vollkommenheit. So erlebt er sich, so erlebt er die Welt in Vollkommenheit. Mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird also schon vorbereitet, dass er jetzt diese Verstandesseele bekommt und es wird auch sehr deutlich festgehalten, heute sozusagen fern davon, von diesem Baum. Weil wenn du dich mit diesen Kräften durchdringen wirst, dann wirst du selber den Tod, das Absterbende in dein Wesen aufnehmen, das Unvollkommene. Das, was sozusagen dann erstarrt und sich nicht mehr vom Geist richtig durchformen lässt.
Ist das jetzt auch ein Widerstand? Also du willst jetzt was Gutes, zum Beispiel, mir gefällt das nicht. Nein, das mag ich nicht.
Ja, ja.
Ist jetzt der Verstand oder vielleicht zum Beispiel aus dem Verstand jetzt handle oder aus meinem Herz, aus meinem Empfinden oder...
Genau, weil wenn ich rein aus der Empfindungsseele handle, dann handle ich und da fühle ich mich gut dabei und das ist lustvoll von mir aus und das passt. Da kommt der Verstand und sagt, naja, vielleicht passt es aber doch nicht so ganz und stopp einmal.
Also in mir selbst eigentlich diese Auseinandersetzung.
Ja, ja, natürlich ist das ein wesentlicher Schritt jetzt dazu, dass ich das Ich-Bewusstsein entwickle, weil da habe ich das noch nicht so wirklich. Da schwimme ich noch drin und die Welt ist schön, alles ist gut und in dem schwimme ich drinnen und das ist angenehm. Und da kommt das Aufwachen. Da kommt das, sozusagen die Kritik fängt da an. das, vielleicht ist es doch nicht so gut. Und man merkt den Unterschied ja, vielleicht will ich was anderes, als da so schön um mich ist. Vielleicht will ich das gar nicht. Also da kommt so also eine gewisse Trennung danach zustande. Und das, da tritt auch sehr viel stärker dann bereits zugleich ein Wahrnehmen auch bereits dieser unteren Elemente, ein gewisses Gewahrwerden davon. Das ist natürlich noch nicht unser sinnliches Wahrnehmen, aber wenn dann wirklich die Adam und Eva sozusagen essen vom Baum der Erkenntnis und jetzt diese Kräfte in sich aufnehmen, wie es dann so schön heißt, und ihre Sinne wurden aufgetan, dann heißt es, sie nehmen eigentlich nicht mehr nur die Seelenwelt wahr, sondern sie beginnen bereits diese unvollkommene physisch-ätherische Welt wahrzunehmen.
So das Außen.
Das Außen. Das ist natürlich noch nicht so gegenständlich wie da, weil es ist zunächst einmal Luftelementen. Also, aber sie spüren das, sie beginnen das zu spüren. Das heißt eigentlich, ihre Augen werden aufgetan. Das ist noch lange nicht unsere Wahrnehmung, aber es beginnt innen und außen irgendwo einen Unterschied zu machen. Und sie spüren auch, dass sie eben mit ihrem seelischen Erleben jetzt an diese Außenwelt aber trotzdem nicht mehr ganz herankommen, das heißt, sie nicht mehr ganz gestalten können, weil da hatten sie noch das Gefühl, was ich in meiner Seele erlebe, so verändert sich auch der ganze Garten Eden in Wahrheit. Weil der Adam ist der Garten Eden im Grunde. Das heißt, was er in seiner Seele erlebt, verändert diesen Garten. Und er spürt, es funktioniert. Ab dem Zeitpunkt, wo sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, funktioniert es nicht mehr. Sondern da merkt er, es lebt etwas in meiner Seele und das Außen, das ich jetzt zu spüren beginne, geht nicht so recht mit. Das fügt sich nicht meinen seelischen Impulsen, meinem seelischen Erleben. Da fängt es zu spießen an. Und das ist der allererste Aufwachprozess. Und damit erkennt er Gut und Böse. Weil solange ich da diese Einheit erlebe und alles geht mit, gibt es nur das Gute. Das gibt eben gar kein Böses, das ich erkennen könnte. Weil es ist alles, fügt sich diesem seelischen Erleben. Wunderbar.
Also seinem Empfinden.
Ja, genau. Und in dem Moment, wo er sich zu spießen anfängt, entsteht sozusagen, ja, da gibt es einen Teil, der fügt sie und vor allem mir erlebt es und ein Teil fügt sie und ein Teil wehrt sie dagegen. Und dann ist das eine ist gut sozusagen, das andere ist böse, das mir entgegensteht, das mir Widerstand entgegensetzt.
Hat sich aber nicht sehr viel geändert. Also ich empfinde das auch so.
Ja, wir tragen das nach wie vor in uns, nur halt als verkleinertes Bild, das geht durch. Das ist da nur, es ist halt nur der ganz große Urmensch oder der mittelgroße, wenn man mit Adam Kartmann noch vergleicht, der ganz große ist. Aber es kündigt sich da jetzt der Bruch an.
Im Großen, so im Kleinen.
So wie im Großen, wie im Kleinen. Und es ist aber eben unvermeidlich, dieser Schritt geworden in dem Moment, wo die Gestaltung ein bisschen diese dichteren Elemente hinuntergeht. Da wo's eben langsam schon ans Erdelement herankommt. Da fängt die Problematik an. Im alten Mond geht es noch ganz gut. Es gibt zwar dort auch schon, weil natürlich dort auch schon die luziferischen Widersacher entstehen und so weiter, aber das ist trotzdem noch viel harmloser als hier auf der Erde. Da ist wirklich Stopp. Das Erdelement lässt sich prinzipiell nicht mehr ganz geistgemäß durchgestalten. Das setzt also einen Widerstand entgegen und das fängt da an. Und das ist wunderbar, das Bild mit dem Baum. Es ist nicht die Blume des Guten und des Bösen, sondern es ist ganz richtig dort, wo es in das Feste hineingeht. Oder herankommt an das Feste. Bei Holz ist es ja auch so. Ist es wirklich schon ganz totes Erdelement? Jein. Es ist schon abgestorben, aber es ist trotzdem noch von Feuchtigkeit durchzogen und so weiter. Also es ist trotzdem noch was anderes als jetzt ein Kristallfertiger oder so. Also was ganz Mineralisches. Weil Holz ist noch nicht ganz mineralisch, trotzdem. Obwohl es schon tot ist. Also es ist so ein Übergang. Und so in der Phase sind wir jetzt. Es ist noch nicht der absolute Tod sozusagen, aber es ist schon sehr, sehr nahe dran. Und damit das aber alles möglich ist, damit es zustande kommen kann, sind die Widersacherkräfte notwendig. Und da ist ja dann die berühmte Schlange, nicht wahr? Die eigentlich sich aus dem Baum selber herauswindet, die ist Bestandteil des Baumes in Wahrheit. Die ist nämlich, hat mit den Seelenkräften zu tun, die jetzt aber auch bis zu einem gewissen Grad darunter leiden, dass das sie nicht mehr trans durchgestalten lässt. Das hat die Rückwirkung auf die Seelenkräfte, die daher sie auch nicht mehr vollkommen äußern können. Und das sind die Kräfte, die mit dem Luziferischen herauskommen. Die haben zwar eine unheimliche Weisheit noch, aber trotzdem auch ihre Grenzen. Und sie können das Schöpferische eben nicht mehr vollständig verwirklichen. Das ist die Tragik der luziferischen Wesenheiten. Weil die regulären Engelwesenheiten haben die Geisterfüllung von oben. Das heißt, vollkommen erfüllen sie sich mit dem und vollkommen setzen sie das in ihrem Bereich um. Die luziferischen Wesen sind jetzt in einem Bereich versetzt, wo das nicht mehr geht. Das heißt, das, was da kommt, sie wollen eigentlich zunächst die Geisterfüllung haben und sind aber in einem Bereich versetzt, wo sie das nicht mehr ganz zum Ausdruck bringen lässt.
Können sie es nicht annehmen?
Oder? Sie können es zunächst einmal aufnehmen noch, aber sie können es nicht mehr in die Gestaltung hineinbringen. Und zwar, weil sie in eine zu dichte Sphäre versetzt sind. Das ist die Problematik. Jetzt entsteht einmal die Kluft zwischen dem, wovon sie erfüllt sind, und dem, was sie tun können. Das ist bei den regulären Engelwesenheiten nicht der Fall. Die nehmen das auf und können es auch in der Gestaltung umsetzen, weil die haben es eben halt mit feineren Elementen zu tun. Da gelingt es. Die luziferischen sind, da muss das abkommentiert gar nicht schlecht sein, versetzt in einen Bereich, wo das nicht mehr gelingt. In einem zu dichten Bereich, das haben wir also einen schlechten Job sozusagen gewirkt, irgendwo im Staub unten halt. Und da geht es nicht mehr. Und der nächste Effekt ist, dass das aber eine Rückwirkung auf ihr eigenes Seelisches hat. Das wird auch beeinträchtigt als Gegenschlag dazu. Also die Seele erfüllt sich eigentlich immer mehr auch mit dem Erlebnis des Scheiterns an dem, was sie wollen. Und sie versuchen sich dann immer mehr nicht zu beschränken auf das, was irgendwie noch geht. Und dadurch verlieren sie aber sehr viel Seelisches. Gerade die großen Impulse, die sie dann im Hirn nicht mehr umsetzen können, die verlieren sie mit der Zeit. Und es entsteht dadurch so irgendwas, wie dass sie sich eine eigene Seelenwelt bauen müssen zwangsläufig, die sich abschmiert langsam von dem darüber. Weil sie einfach dann mit der Zeit die Impulse, die sie ohnehin nicht umsetzen können, auch nicht mehr aufnehmen. Aber das ist ein schrittweiser Prozess.
Und für die gibt es keinen anderen Weg, für diese luziferischen Kräfte?
Zunächst einmal, sagen wir mal. Und die sind auch wesentlich dazu, aber dass diese ganze Entwicklung möglich wird. Nämlich diese Verdichtung bis zum Toten hinunter. Die Dramatik des der Erdenwelt, wenn man bei der Erde ja immer das Kreuz irgendwo drinnen ist, im Symbol, entweder drinnen oder draufgestellt, wie auch immer. Die Erdenwelt hat mit dem Tod zu tun. Tod ist das Gegenbild zum Geistigen, wenn man so will. Das Materielle. Das ist das, was sich überhaupt nicht, also extrem genommen, das, was sich überhaupt nicht mehr durchs Geistige gestalten lässt, das herausfällt. Denn im Grunde nur mehr die Möglichkeit überbleibt, im Endeffekt zu zerfallen. Das heißt, wenn der Endprozess dieses Sterbens erreicht wird, zerstäubt es. Was anderes kann es nicht mehr tun. Das heißt, unsere Materie, selbst das toteste Mineral, ist in Wahrheit auch erst auf dem Weg zum völlig Totsein. Weil in dem Moment, wo es ganz tot wird, löst es sich auf im Grunde. Zerfällt in 100.000 Stücke und die zerfallen auch in nichts im Grunde. Im Endeffekt wird es in nichts zerfallen.
Übrig bleibt das Geistige,
oder? Übrig bleibt dann das Geistige wieder, richtig. Aber der ganze Prozess hat es, ein Nebeneffekt kann man nicht sagen, oder der Sinn des ganzen Prozesses ist es, den Menschen jetzt in Wahrheit in so einen Bereich der Fehlermöglichkeit zu führen und damit zur Möglichkeit des freien Willens zu führen. Bei den nur 10.000 Mal unterstrichen, ohne der Möglichkeit Fehler zu machen, ohne der Möglichkeit auch Böses zu tun, das ist nur die andere Seite davon, weil Böses heißt ursprünglich, ein Geistiges kann sich nicht vollständig im Äußeren durchsetzen. Also die äußere Form entspricht nicht mehr ganz dem Geistigen. Das heißt Böse, wenn man so will. Aber man kann es auch so sagen, es ist ein Fehler dann. Es entspricht das Abbild nicht mehr dem geistigen Urbild, sondern in ein paar Punkten weicht es ihm ab davon und gelingt nicht.
Es gehört aber zum tieferen Bewusstwerden.
Und das gehört zum tieferen Bewusstwerden, das gehört zu unserem Ich-Bewusstsein dazu, das gehört zu unserer Freiheit des Willens dazu, diese Möglichkeit zu haben. Und das ist genau das, was die regulären Engelwesenheiten, die regulären Götterwesenheiten, wie man will, alle miteinander nicht haben. Die haben eigentlich, denen ist verwehrt, die Möglichkeit Fehler zu machen. Im Grunde.
Können sie Fehler machen?
Nein, sie können es eben nicht. Sie können es nicht. In ihrer ganzen Natur liegt drinnen, dass sie die Fehler gar nicht machen können.
Sie können sich nicht frei entscheiden.
Dadurch können sie sich nicht frei entscheiden. Richtig. Sie können nur die Impulse von oben aufnehmen und dann je nach ihrem Rang und so weiter umsetzen. Und damit sind sie glücklich. Aber der kann nicht sagen, nein, ich möchte das jetzt anders gestalten. Das funktioniert nicht.
Was wären das zu ihren Impulse zum Beispiel, die sie aufnehmen und umsetzen zum Beispiel?
Naja, in der Gestaltung ja zunächst einmal der ganzen Erdenwelt, so wie wir sie heute kennen, sei es Pflanzen, Mineralien, alles das, was entsteht. Und das ist alles. Alles, was man in der Natur findet, hat diese Fehler in sich. Es gibt nichts in der Natur, was vollkommen ist. Aber wenn man so offen mit einem gewissen Recht sagt, wie toll ist die Natur im Vergleich zu dem, was wir Menschen jetzt erzeugen. Ich meine, wir sind noch die Steigerung des Fehlerhaften natürlich. Aber auch die ganze Natur ist unvollkommen. Im Wesen der irdischen Natur liegt es, dass sie unvollkommen ist.
Das ist auf die Urpflanze von Goethe.
Ja, ich meine, das ist halt das Idealbild, das darüber schwebt. Aber das heißt, jede reale Pflanze ist ein einseitig fehlerhaftes Abbild dieser Urpflanze. Das ist richtig.
Also meine Sichtweise ist jetzt im Moment, das Ganze ist ein Spiel.
Ja. Ja, ich meine, aber dadurch ist uns überhaupt erst die Möglichkeit gegeben zu spielen. Das ist es, weil schöpferisch sein heißt auch spielen können mit den Dingen. Weil schöpferisch sein heißt ja nicht, ich habe sozusagen die abstrakte Planung im Hirn und das Reißbrett, wie es sein wird, sondern es heißt vor allem einmal gestalterisch spielen mit den Dingen. Und diesen Spielraum, der ist nur hier auf unserer Erdenentwicklung und zunächst einmal wirklich in unserer Erdensphäre ermöglicht. Da oben kommt zwar von außen sozusagen Schöpferisches aus der Schöpfungsquelle von oben herein, aber alles, was darunter ist, muss sich dem fügen. Und da entsteht sozusagen erstmals ein Freiraum, wie ihn sonst nur die Schöpfungsquelle selber hat, also draußen von oben. Also das heißt ganz oben, die Trinität. Und wir können sozusagen ein bisschen was von dem hereinholen. Und da gestalten mit mit dem Hintergrund hat, dass egal wie wir es hier gestalten werden, es wird immer Fehler haben hier.
Und alle spielen mit. Und alle spielen mit?
Alle spielen mit, ja. Alle spielen mit. Alle spielen mit. Und eine ganz wichtige Aufgabe haben die Widersacher-Mächte dabei, dass sie überhaupt also diese fehlerhafte Welt möglich machen, sozusagen. Die Welt, in der wir Fehler machen dürfen. Das sind eben zuerst die luziferischen und dann eine Steigerung der arimanischen, die dann sich noch stärker dazuschlagen. Also dass es dann wirklich bis zum Toten geht, das sind ja dann die arimanischen. Also bei den luziferischen bleibt es nämlich mehr im Seelenbereich schon stehen, also dieses engere Seelische, daher eine sehr starke Beziehung, er hat zu dem durchaus Verstandes- und Gemütsseele. Und da fängt aber dann auch schon das Arimanische an, das ist dann wirklich ganz bis zum Toten führt und in der Bewusstseinsseele, das ist der Zeitpunkt, wo wir uns wirklich dann ganz mit dem Toten auseinandersetzen müssen. Die Bewusstseinsseele erwacht eben gerade an den Toten. Da gewinnt dann das Arimanische stark die Überhand.
Die müssen eigentlich Spaß mit uns haben, diese Arimanischen und vor allem die Luziferischen.
Schon auch. Wenn man so auf was wie einerseits ja, andererseits haben sie auch immer die ewige Tragik, weil sie natürlich, wie soll ich sagen, mit Erinnerung immer das Bild des Ganzen haben. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht das Ganze haben wollten. Sie sind einfach in die Situation gekommen und sie sehen nur, sie können es da nicht, aber sie merken, der Mensch hat ein Zutrittstor zu dem da ganz oben. Und zwar unmittelbares Zutrittstor. Und darum empfinden sie immer, wenn ich den Menschen in mein Reich bringe, dann finde ich den Anschluss an die Schöpfungsquelle. Dann pfeife ich halt auf die ganzen Hierarchien, die dazwischen sind. Aber da ist die Abkürzung sozusagen. Das wollen sie eigentlich beide. Darum wollen sie beide im Grunde nichts anderes als ein menschliches Ich in ihre Welt hineinbringen.
Ist das jetzt gut oder weniger gut?
Das ist weniger, für uns ist das weniger gut und für sie letztlich auch nicht. Aber das ist jetzt wieder ein eigenes Kapitel.
Okay, ich habe noch eine Frage vorher zur Urpflanze. Ich habe ja vor Jahren mal ein Bild gesehen von Steiner, der Urmensch.
Ja.
Was ist denn genau der Urmensch?
Also da gibt es eins der Adam Kadmon in der lemurischen Zeit zum Beispiel, das ist also dann, aber nicht mehr dieser große Adam Kadmon, von dem wir gesprochen haben, sondern das ist dann eben der Mensch schon nach dem Sündenfall, aber immer noch,
das ist schon
da fängt die Teilung schon an, ja, aber es ist immer noch lang nicht so weit, also so als ein Körper wie wir
da. Ja, schon, aber geteilt schon.
Naja, also dieser Urmensch ist noch der im Grunde vor der Teilung, aber der durch den Sündenfall schon sehr weit heruntergesunken ist. Wir werden das noch sehr viel ausführlicher besprechen, wie das ist. Also, weil da kommt dann also hinein, dass diese Erden-Mondensphäre sich immer mehr zu verhärten beginnt. Das fängt eben an mit diesem Wasserelement im Inneren, also der innere Kern, der wird immer zähflüssiger. Der wird immer dichter, da wirken auch schon drinnen die arimanischen Kräfte drinnen, das verdichtet sich immer mehr. Andererseits durch den Sündenfall wird dieses Adam-Eva-Wesen immer tiefer hinuntergezogen. Also das heißt, wenn wir vorher den Garten Eden nehmen, am Anfang ist ja nur die Wärmesphäre ganz oben, dann die Wärmeluftsphäre, das ist immer noch relativ weit oben. Jetzt beginnt es herunterzusinken als Folge des Sündenfalls bereits in die wässrige Phase. Und die wässrige Phase wird immer zähflüssiger, immer zähflüssiger, immer zähflüssiger. Und es wird immer schwieriger, dass sich diese Gebilde gestalten. Jetzt gibt es eben eine Phase, wo das noch so ein mehr oder minder einheitliches Gebilde ist, aber je weiter das hinuntergeht, desto mehr beginnt es eben auch zu zerfallen in diese Einzelheiten. Und der Adam Kadmon ist aber noch, bevor es zerfallen ist. Also dieser Urmensch in der lemurischen Zeit oder wie jetzt Adam Kadmon in der lemurischen Zeit. Das ist also der, der auf dem Weg des Absinkens ist, bevor noch die Teilung in einzelne Seelen sozusagen stattgefunden hat. Weil man muss ja denken, diese Teilung ist ja nicht gleich so, dass das wirklich völlig selbstständige Gebilde werden, weil selbst wenn die Menschen dann auf Erden verkörpert sind, gibt es also im Seelischen immer noch sehr stark diese Verbindung, das heißt, es sind Gruppenseelen zunächst noch. Da ist zwar schon jetzt so wie ein neuer Zellkern, so ein Ich-Funke drinnen, der tut aber noch relativ wenig. Und das ist noch nicht ganz abgeschnürt. Die meisten Impulse kommen noch von dem vergleichsweise größeren Adam-Ich, das da seine Impulse hineinschickt. Und daher heißt dann, weiß ich nicht, der Adam mit seinen 133 Jahren oder was, die er alt wird. Und sie denken, wie ist denn das zugegangen? Das ist die Gruppenseele, die wirkt über diese lange Zeit. Und die einzelnen Mitglieder fühlen sich eigentlich als Teil dieser Gruppenseele noch. Noch nicht als Individuum. Und eigentlich erst sehr, sehr viel später, also beginnt es immer mehr, sie abzuschnüren und dann fast abzureißen. Fast. Ganz nicht einmal heute. Weil wir immer noch so ein bisschen Teil des Kollektivs sind. Und das lässt sich dann auch immer wieder noch sehr leicht wecken, dass man dann das Gruppenhafte anspricht, was aber gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und was heißt das? Es ist nicht mehr zeitgemäß, das heißt, es pfuschen dann sehr stark die Widersacher dort hinein. Weil das Gruppenseelenhafte sollte schon überwunden sein. Das heißt, wo es noch ist, steckt der Luzifer dann sehr stark vor ihm drin und befeuert es. Weiß ich nicht, also wenn es im Fußballstadion dann hochhergeht und solange es nur jubeln geht es ja noch, aber ich habe auch schon was Gruppenseelenhaftes, aber wenn es dann so noch Tumulte und Schlägereien und was Gott was, werden dann jubiliert die Gruppenseele. Der Einzelne tät das wahrscheinlich nicht, aber darin fühlt er sich stark und das gibt ihm natürlich auch die gewaltige Kraft, weil die spürt er dann drinnen. Das Einzelne tät er sich das nicht trauen. Und während in alten Zeiten das eben noch was Gutes war, diese Gruppenseele, ist es jetzt mittlerweile schon was sehr Problematisches. Weil wir heute bereits andere geistige Gemeinschaften bilden müssen, die nicht auf diesen abstammungsmäßigen Gruppenseelen beruhen. Die ganze Trennung geht so, dass sich zwar dann einzelne Gebilde zu trennen beginnen, aber jedes dieser einzelnen Gebilde hat sozusagen viele Finger noch. Also das ist noch nicht ein einzelner Mensch, sondern das ist eine ganze Gruppe von Menschen. Die werden auch relativ unabhängig von der gesamten Adamseele, aber trotzdem sind es die einzelnen Menschen noch nicht so unabhängig davon. Und jetzt schreitet es halt immer weiter fort, dass sich dann auch die einzelnen Menschen ziemlich abtrennen davon. Und nur, es kommt dann, aber das werden wir auch noch genauer betrachten, es kommt die Phase, wo die also ja immer mehr eintauchen in das flüssige Element, sich sozusagen, das heißt eine Körperlichkeit aus diesem flüssigen Element schaffen und wo dieses flüssige Element aber immer zähflüssiger wird, immer unbeweglicher wird, das heißt immer mehr Widerstand bietet dem Geistigen, dass es gestalten möchte, wo daher immer mehr die Gefahr besteht, dass es eben das Böse letztlich auch hineinkommt jetzt in unserer Sicht, weil da haben wir gesagt, das ist dann der Fall, wenn es sich nicht gestalten lässt. Und Endeffekt ist dann, dass eine Zeit kommt, wo viele dieser Finger der Gruppenseele gar nicht mehr sich verkörpern können da drinnen. Die schaffen das gar nicht mehr, da reinzukommen, weil sie also gar nicht mehr es schaffen, sich ein Körpergefäß zu bilden. Das ist also eine sehr, sehr große Zwischenphase, die der Steiner dann sehr ausführlich schildert, wo, wo diese Seelen dann eben einfach andere Aufenthaltsorte suchen müssen, in anderen Sphären. Weil man muss jetzt noch etwas, es ist ja noch komplizierter. Also die Geschichte ist ja noch komplizierter. Jetzt, wenn man sagen, also da schwebt jetzt einmal diese Adamseele oder von mir aus mittlerweile diese bereits sich auffächernde Adamseele. Ja, das ist aber auch nicht so, dass die immer da so schwebt, sondern das hat einen gewissen Rhythmus. Selbst diese erste Verdichtung zum Erdenmenschen oder zum Erdenmondenmenschen, wenn man so will, also diese Zusammenschrumpfung, da muss ich nicht vorstellen, so jetzt ist zusammengeschrumpft und so bleibt es und dann schrumpft es halt noch weiter. Sondern in Wahrheit schaut es aus, dass das ein rhythmischer Prozess ist. Es ist ein Zusammenschrumpfen, es ist ein Wiederausdehnen. Bis zu einem gewissen Grad ein Zusammenschrumpfen, ein Wiederausdehnen. Und zwar ein Ausdehnen bis an die Grenzen unseres Planetensystems, wenn man es jetzt mit dem räumlichen Bild vergleicht. Das schwingt es eigentlich immer wieder
ein und her.
Ein Ein- und Ausatmen ist das. Also das heißt, dieser Adam nähert sich mehr dem Zustand des alten Adam Kadmon, zieht sie wieder zusammen, wird also wieder mehr Adam, wie er hier geschildert wird, also wo er die Erdenmondensphäre umfasst. Das ist nämlich genau der Rhythmus, den wir heute dadurch haben, dass wir eben auf Erden leben, irgendwann sterben, dann einen Weg durch die geistige Welt durchmachen, nämlich letztlich durch die Planetensphären durchmachen, wenn wir es in dem astronomischen Bild nehmen, dass sie dann das Ganze wieder zusammenzieht zu einer neuen Verkörperung. Und es ist immer dieser Rhythmus drinnen. Das ist auch etwas sehr Typisches und was auch nur den Menschen betrifft in dieser extremen Form, dass er so einen starken Rhythmus durchmacht zwischen einem sehr weit hinausgehenden in den seelisch-geistigen Bereich, in den kosmischen Bereich, und dann wieder ganz sich zusammenzuziehen. Engelwesenheiten zum Beispiel machen so einen großen Rhythmus nicht durch. Da gibt es ein bisschen ein Zusammenziehen, ein bisschen ein Ausweiten, das heißt, sie sinken ein bisschen tiefer, steigen ein bisschen höher und damit modifiziert sich auch das Bewusstsein natürlich. Aber so krass wie beim Menschen ist es bei keinem anderen Wesen. Weil wenn wir nur da in der Kompression drinnen wären, das wird man gar nicht aushalten. Da würden wir also gar nicht die Möglichkeit haben, an die großen und wichtigen geistigen Impulse heranzukommen, weil was sich das Ich nämlich hereinholt, das meiste holt sich dann im Leben zwischen Tod und neuer Geburt herein in Wahrheit. Das heißt, wenn die Ausdehnungsphase ist. Und hier auf Erden führen wir es dann nur aus und verwirklichen es hier. Aber wir holen uns also viel stärkere Kräfte in dieser Zwischenphase in Wahrheit. Und das kündigt sich von Anfang an, also man muss sich diesen Adam hier wirklich als sozusagen pulsierendes Wesen vorstellen, der einerseits beschränkt ist auf die Erden-Mondensphäre, sich aber zwischendurch wieder ausdehnt und das ganze Planetensystem umfasst. Und das geht rhythmisch hin und her, nur mit jedem Pulsschlag wird die Verdichtung größer, das heißt, der engste Zustand wird wirklich immer enger, Schritt für Schritt. Und
wie eine Geburt ist das.
Ja, genau. Und am Anfang ist es doch so, dass es zwar natürlich eine Bewusstseinsverwandlung bedeutet, wenn ich mich ausdehne oder wenn ich mich zusammenziehe, aber das hat zunächst einmal eine sehr deutliche Kontinuität. Das ist also so, wie weiß ich nicht, wenn man mal verstandesmäßig klar nachdenken und dann mal ins Träumerische gehen, da sind wir halt ein bisschen unbewusster dabei, so pendelt das sowieso täglich hin und her, also so in der Größenordnung ist sozusagen der Unterschied. Aber jetzt für uns ist der Unterschied radikal zwischen dem Bewusstsein, das wir hier auf Erden haben und dem Bewusstsein, das wir dann im Leben zwischen Tod und neuer Geburt haben. Da ist ein ganz andere Bewusstseinsform da. Und so ein starker Bewusstseinswechsel tritt eben erst ab einer gewissen Zeit und eben nur bei Menschen auf. Das ist eben das, was alle, die Wesenheiten über uns samt den luziferisch-arimanischen nicht kennen. Das heißt, sie kennen den Tod nicht. Tod heißt eben auch aus der seelischen Perspektive oder aus der Bewusstseinsperspektive, dass es diesen radikalen Wechsel gibt zwischen dem sinnlich-irdischen Bewusstsein und dem nachtodlichen Bewusstsein, das völlig anders geartet ist. Und daher ist es auch so wahnsinnig schwer, sich ein Bewusstsein oder eine Vorstellung davon zu machen, wie dieses nachtodliche Bewusstsein ist. Weil man muss einmal praktisch fast alles von dem, was wir hier erleben, wegstreichen. Es bleibt fast nichts über. Und wenn heute die Synonym um Tod ist, aus, da gibt es nichts mehr. Dann, wenn Sie sich irgendwas von dem vorstellen, was Sie so normal hier jetzt erleben, das ist tatsächlich alles weg. Das ist futsch. Man kann, darf sich nicht vorstellen, das ist nur eine kurze Übergangsphase, wo man noch irgendwie so eine bildliche Erinnerung hat an das, wie es hier ist, aber das verschwindet sehr schnell. Und dann entsteht ein radikal anderes Bewusstsein.
Bei den Tieren ist es nicht so groß, dieser
Unterschied. Bei den Tieren ist es nicht so groß, richtig. Bei den Tieren ist es nicht so groß.
Da kann man es leichter nachfühlen.
Ja, also so krass ist das nur bei Menschen und das wird sozusagen immer krasser, der Unterschied. Je mehr man in älteren Zeiten zurückgeht, war es daher auch so, dass die Menschen auch hier, wenn sie auf Erden verkörpert waren, noch ein Bewusstsein für die Welt drüben oder draußen, das heißt die Welt, wo die Toten sind, gehabt haben und daher die Toten einfach sie als Begleiter empfunden haben. Ein großer Schnitt ist dann eben wieder die ägyptische Zeit, wo das nicht mehr so leicht ist. Wo das nicht mehr so leicht ist und die Mumifizierung hat unter anderem die Aufgabe gehabt oder den Effekt gehabt, dass es die Toten länger an die irdische Sphäre bindet, das heißt die Bewusstseinsart länger noch erhält, die hier auf Erden ist, zumindest ansatzweise, und sie dadurch aber auch leichter für die irdischen Menschen erreichbar sozusagen irgendwo waren. Weil erreichen kann ich es eben dann, wenn ich ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln kann.
Die hier noch gelebt haben.
Ja, genau, die hier auf Erden noch gelebt haben und die hinübergegangen sind.
Die Erziehung hat man die gehalten?
Naja.
Das Bewusstsein ist.
Naja, doch, also deutlich länger, in meinem Idealfall zumindest manchmal sogar noch über Generationen. Also dass sogar noch Menschen, die gar nicht mehr auf Erden gekannt haben, doch mit der ganzen Überlieferung und dem ganzen Kult, und dazu war eben auch ganz wichtig das Äußere mit den Grabmalen und mit den Inschriften und so weiter, mit diesen Imaginationen, die drinnen stehen, die geholfen haben, also noch eine Verbindung mit dem aufrechtzuerhalten. Und das hat auch einen ganz praktischen Effekt gehabt. Das war nicht nur mich interessiert meine Uhr oder so sehr, sondern man wusste ja auch, ein Mensch, der hier Impulse zur Umgestaltung der äußeren Welt entwickelt, Ideen entwickelt. Das konnten sowieso nur die allerobersten Erfahrer, oder zum Beispiel hatte bereits eine Einweihung in etwas, was dem Verstandesdenken nahe kommt. Darum konnte er organisieren und so weiter. Der Normalmensch hat eine Empfindungsseele gehabt und hat das mehr aus dem Gespür gemacht, die Dinge. Aber trotzdem hat man ganz deutlich das Bewusstsein gehabt, reif werden diese Ideen erst nach dem Tod. Das heißt, das, was der fertiges Konzept da unten abliefert, das ist eine Vorbereitung nur für das, was nach dem Tod erst ausreifen wird, wo es also erst dann voll gesättigt wird mit den entsprechenden geistigen Impulsen. Nur, was tut er jetzt da drüben damit? Nichts. Er kann erst was tun, wenn er hier unten sozusagen Menschen findet, die sich jetzt durch ihn inspirieren lassen. Das heißt, die Aufgabe der zurückgebliebenen, auf Erden verbliebenen Menschen war, deren geistige Impulse durch Inspiration aufzunehmen.
Und brauchten sie seinen mumifizierten
Körper. Genau, weil das hat ihn so weit nahe der Erdensphäre, wenn man so will, gehalten, dass sie seine Ideen überhaupt noch empfangen konnten. Weil sonst wäre der viel schneller aufgestiegen und da eben hier dieses geistige Bewusstsein so sehr, sehr schwach geworden war, hätten sie ihn verloren. Weil das ist ganz typisch. Ich meine, man kann einen Menschen nach dem Tod in der ersten Zeit relativ gut verfolgen und begleiten und dann wird es noch, oft schon nach ein paar Jahren wird es schon sehr schwierig. Und nach 10, 20 Jahren, also wenn er durchs Kammerlocker durch ist, ist es wahnsinnig schwer. Da geht es eigentlich so in einem allgemeinen geistigen Gewebe oder Ding unter, wo man ihn einfach nicht mehr findet so richtig. Das ist sehr schwer. Und
ja, also die heutigen Materialisten findet man lang.
Ja. Das stimmt.
Das ist fast wie eine Mumifizierung.
Das ist, ja, ist es, ja. Und nicht umsonst ist unser heutiges Zeitalter so ein gewisses Spiegelbild der ägyptischen Epoche. Und da kommen viele Dinge halt nicht so guter Weise herein.
Also Materialisten, die Menschen, die sich zu sehr an die Materialien
ja, genau. Genau, und sie nur mit solchen Gedanken erfüllen. Und die haben nämlich genau das auch, dass sie das auch relativ lange an die Erdensphäre fesselt nach dem Tod. Da kommt genau dasselbe heraus. Und heute, die Mumifizierung gibt es heute genauso. Nur bezieht sie sich heute nicht auf den Körper, das ist nicht mehr notwendig, aber sie bezieht sich aufs Denken heute. Heute wird das Denken mumifiziert. Also an dem, unser ganzes Bildungssystem ist eine ägyptische Mumifizierungsanstalt. Also das ganze Universitätssystem, das Schulsystem dient eigentlich also aus geistiger Sicht nichts anderes als der Mumifizierung unseres Gedankenwesens. Mit dem Effekt, dass dann die Menschen nach dem Tod relativ lange an die Erdensphäre gefesselt werden.
Und auch hineinwirken.
Aber mit Materiellen. Daraus kommen sehr viele Inspirationen für die rein materiellen Dinge.
Damit es noch dichter geht.
Genau. Und da wir aber jetzt schon eigentlich die Aufgabe in Richtung Vergeistigung zu gehen haben, ist das nicht nur ein positiver Impuls sozusagen, sondern es ist ein hemmender Impuls. Er war schon notwendig bis zu einem gewissen Grad, weil es ist wirklich die Metamorphose des ägyptischen Mumifizierens und das hatte eine gewisse Notwendigkeit, aber es ist total überzogen jetzt in unserer Kultur.
Kam das eigentlich vom Pharao freiwillig, dass er diese Mumifizierung wollte, damit man Verbindung mit ihm hat?
Ja, absolut. Also das, im Gegenteil, es war also, wurde als Katastrophe angesehen, wenn das schief geht oder nicht gemacht wird. Oder,
ich glaube, unsere Päpste werden auch mumifiziert.
Ja.
Was meint ihr, das so gut?
Nein. Ja. Ich will das grüßen. Na sicher. Aber das ist genau das. Da steckt der Impuls drinnen. Natürlich, ich möchte mich sozusagen die Erdenwelt klammern irgendwo oder im ganzen System liegt das drinnen. Und da immer noch meine Impulse hineinsenden. Und nur das Problem ist, wenn es auf dem Weg geht und nicht auf dem Weg geht, dass beide, nämlich der hinübergeht und der unten sozusagen die Empfangsstation ist, mehr ins Geistige geht, wodurch dann auch wieder die Kommunikation möglich wird. Das wäre der richtige Weg. Das heißt, geistige Schulung, die sich dann natürlich auswirkt für den Toten, der hinübergeht. Das heißt, er kann viel leichter das Bewusstsein halten mit einem Menschen, der unten auch sich geistig entwickelt. Wenn ich aber jetzt diese geistige Entwicklung nicht mache, dann versuche ich das heute halt mit dieser sozusagen Mumifizierung zu erreichen, denselben Effekt. Nur was fehlt, ist dann die geistige Weiterentwicklung. Ich versuche also sozusagen das auf einen Weg zu erzwingen, ohne mich wirklich geistig entwickeln zu müssen. Aber dann kommen auch eben nicht die wirklich guten geistigen Impulse herein, das ist das Problem. Da kommen dann sehr viele arimanische Impulse und sonstiges hinein. Weil man muss denken, in der erdennahen Sphäre ist das Problem, dass da die Widersacher ganz stark sind, sowohl die luziferischen als die arimanischen. Und das heißt auch, wenn der Mensch dort die Dinge weiterentwickelt, wenn der sehr fest im Griff dieser Widersacher ist, dann bringt er halt ihre Impulse herein. Und das ist genau das, was passiert.
Und angesichts dessen, dass das halt so ein Massenphänomen ist, wie beurteilst du das Ganze von den Aussichten her?
Naja, der Punkt ist, es ist natürlich wirklich auf das Messer schneide, also man muss schon sehen, dass es einerseits dramatisch ist, die Situation, aber andererseits können doch auch wenige Menschen, die das andere wirklich entwickeln, sehr, sehr viel erreichen. Ich meine, der Steiner hat einmal gesagt, es würde 48 wirkliche Anthroposophen, ich glaube 48 waren es, brauchen und das Ganze würde gerettet sein. Die müssen es aber wirklich sozusagen total leben können dann. Und das würde bereits reichen, um das Gegengewicht dafür zu schaffen. Also so wird es natürlich einmal sein, dass es Einzelne sind, die anfangen, das Gegengewicht zu schaffen. Also die Zahl spielt da gar keine Rolle. Die Quelle, zu der man herankommt, ist im Prinzip unerschöpflich. Das ist eben der Punkt.
Ja, die 48 werden wir ja zusammenbringen.
Ja. Schaut mal jetzt so aus. Ich meine, das ist halt der Haken da, dass das unheimlich schwer ist, die wirklich zusammenzubringen. Und die auch so, dass sie wirklich eben eine Gemeinschaft dann bilden in gewisser Weise.
Also auch zur selben Zeit.
Ja, also 48 oder so sollten halt gleichzeitig auf Erden wirken. Das ist scheinbar nicht viel, aber doch viel. Aber trotzdem ist also nicht so, dass es jetzt zum Scheitern verurteilt ist, das sicher nicht. Ich meine, die Herausforderung ist sehr groß. Und man muss eben sehen, dass heute unsere Kultur geprägt ist durch die Gegenkräfte, durch die Widersacherkräfte. Das ist mit einer, nämlich wenn man sich das genauer anschaut, mit einer so ungeheuren Präzision, das wissen natürlich die alle nicht, die ihre Bildungsgesetze oder sonst was machen. Ich glaube kaum, dass einer das jetzt bewusst weiß und bewusst macht aus dem Grund. Aber es geht mit einer fast mathematischen Präzision in die Richtung, das Schritt für Schritt immer ärger zu machen in die Richtung. Also namentlich, was im Bildungssystem, im Geistesleben, im sogenannten, auch in der Kunst großteils passiert. Das ist systematisch, geht es in die Richtung, systematisch in die Mumifizierung des Gedanklichen, des Seelischen überhaupt und damit eine Verbindung schaffend zu den Impulsen, die Tote hereinbringen können, aber Impulse eben von den Widersachern. Das funktioniert mit einer ungeheuren Genialität. Das ist die Charakteristik unserer Kultur heute im Wesentlichen.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Kulturen halt dabei auch wieder eingestampft werden.
Ja, also natürlich.
Ganz natürlich. Reset-Knöpfe immer irgendwo, die halt ständig gedrückt werden.
Richtig.
Und da ist es halt anders zu bewerten. Ne?
So ist es. Und das liegt ja auch natürlich daran, dass eben namentlich, weil sehr viel von dem Arimanischen drinnen ist, dass es halt zu dem Zerfall sowieso erneigt. Also es hat halt immer die Sprengkraft in sich, sich wieder zu zersprengen. Gott sei Dank. Also da muss man auch nicht so viel Sorge haben, dass sie eines dieser Systeme so geltend machen kann, dass das auf lange Dauer hält. Ich meine, es zersprengt sich selber. Es kommt halt das nächste schon nach.
In Österreich, wir sind Meister der
Improvisation. Das stimmt, ja.
Aber liegt da nicht eigentlich im Arimanischen die eigentliche Erfüllung der Phönix sozusagen?
Naja,
der
Durchgangspunkt, ja, darum ist der arimanische Durchgangspunkt notwendig. Nur dann muss halt eine andere Schöpferkraft reinkommen, stimmt schon. Ich meine, der Zerfallsprozess muss auch kommen, das ist richtig. Da ist der Ariman richtig eingesetzt, gut. Er ist ja gar nicht schlecht. Ich meine, der ist wunderbar und wir brauchen ihn. Wir hätten diese Möglichkeit nicht, weil wir müssen genau immer das auch versuchen. Wir müssen ja versuchen, das Ideal herunterzubringen, so gut als möglich. Und wir bringen es bis zu dem Punkt hin, eigentlich, wo es gerade dann nicht mehr geht. Und dann müsste man eigentlich sagen, in dem Moment, wo es fertig ist, aber eben trotzdem nicht perfekt geworden ist, in dem Moment müsste man es selber eigentlich wieder auflösen und sagen, ich mache das Nächste. Weil in dem Hereinholen ist das Wesentliche. Das Produkt ist gar nicht das Wesentliche, sondern der Prozess des Hereinholens, der verwandelt letztlich die Erde. Selbst bei den Kunstwerken ist es so, das Bild als solches, das an der Wand hängt, ist eigentlich das Nebenprodukt davon. Natürlich, ein Mensch, der es anschaut, kann den Prozess nachvollziehen und so gesehen hat das Produkt auch eine gewisse Geltung. Aber eigentlich liegt es im Schaffensprozess. Und bei den Zeitkünsten, also was Steiner die Zeitkünste nennt, also sei es jetzt Musik oder dramatische Kunst oder so, ist es ja sowieso überhaupt nur im Augenblick da. In dem Moment, wo es passiert, ist es da und dann ist es im Grunde verweht. Und nur da schlägt auch wieder der Arimann wieder zu, dass er es jetzt auf Videoband oder auf CD-Band oder auf sonst was und versucht, den Augenblick festzuhalten.
Schaut sich aber dann eben mal an.
Ist eh gut, ja. Ist eh gut, aber...
Ein Lob unserem Theater.
der arimanische Einfluss muss aber ein riesengroßes karmisches Gegengewicht schaffen, eigentlich auch, oder? Ist das nicht so? Das musst du ja früher oder später wieder auflösen.
Ja, richtig, ja.
Ist nicht so, je mehr wir jetzt sozusagen gegen Ende der Erdentwicklung wieder der Auflösung neu sind, desto mehr werden sie alle diese karmischen Wurschteleien
auflösen. Müssen, absolut. Absolut.
Statt dass wir das sinnlos nur dramatisieren vielleicht.
Also dazu ist auch kein Grund. Ich meine, es muss uns einerseits bewusst sein, schlafen dürfen wir nicht und sagen, es wird schon, von selber wird nichts passieren. Also wir müssen schon was tun. Aber die Chancen sind trotzdem gut. Nach wie vor gut. Also, und es ist ja auch letztlich auf das angelegt, dass es gelingt. Nur die Riesengefahr ist, dass man das Potenzial nicht ausschöpft, das heute schon möglich wäre. Das ist die Problematik. Ich meine, es ist immer Zeit, die Aufforderung an den Menschen steht, wirklich aus seinem Ich heraus, jetzt namentlich in unserem Bewusstseinszellenzeitalter, jetzt wirklich dadurch sein Ich diese Schöpferkraft rege zu machen und da tätig zu werden. Und nicht zu sagen, soll wer anderer machen. Weil in Wahrheit ist halt eine sehr große Trägheit da, die ist das Hauptproblem. Und weil es ist halt nicht so, dass es zwangsläufig passieren wird. Ich meine, es wird funktionieren, wenn der Mensch mit tut, aber wenn er nicht tut, dann haben wir nur den Zerfallsprozess. Ohne dass nämlich die geistige Entwicklung mithält, für die das Ganze eigentlich da ist.
Ich finde es eigentlich komplett falsch zu sagen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, sondern eher wie viele.
Ja, richtig. Also mit schaffen wir es heißt, dass das ein genügend großer Teil schafft. In Wahrheit ist das damit gemeint. Und das wird sicher auch bedeuten, dass, weil es halt natürlich Unterschiede in der geistigen Entwicklung der Menschen gibt, dass manche vorangehen und irgendwann die Aufgabe bekommen, die anderen zu unterstützen bei ihrer Entwicklung, ihnen zu helfen dabei, sodass die dann auch es schaffen, sie würden es vielleicht alleine die ersten Schritte nicht packen, aber man kann sie unterstützen. Das heißt nicht, dass man ihnen was von Freiheit wegnimmt, das heißt auch nicht, dass man ihnen was von ihrer Arbeit wegnimmt, aber das heißt, dass man ihnen hilft, ihnen Bedingungen sozusagen zu schaffen, unter denen es für sie möglich ist. Und das sind dann natürlich ganz individuelle Bedingungen, das wird immer wichtiger werden. Das teilweise sogar gegenseitig, weil kein Mensch in allen Bereichen vielleicht dann das schafft. In einem Bereich schafft es der besser und kann dem anderen einen Impuls geben, es als dort auch zu schaffen. Weil es wird dann nicht abgehen damit sozusagen, dass man sich jetzt, wie soll ich sagen, im Geistigen spezialisiert. Na, du magst das und du magst das, weil letztlich müssen wir alle das Gesamtpaket bearbeiten und in allen Bereichen irgendwo mitziehen. Aber da gibt es natürlich Unterschiede in den Fähigkeiten und dieses einander gegenseitig dabei unterstützen in der geistigen Entwicklung wird immer wichtiger werden. Und Das sind dann die neuen geistigen Gemeinschaften. Das ist eben nicht mehr Gruppenseele dann, sondern das ist eine völlig freie geistige Gemeinschaft. Aber wo man sieht, der eine kann besonders auf dem Gebiet Kräfte einbringen, der andere auf dem, und da verbindet man sie miteinander. Da muss man auch gleich gar nicht jetzt nur an ein höher, tiefer, weiter Ding denken. Das ist einmal uninteressant. Das ist der Beitrag jedes Einzelnen gefordert, und letztlich kann jeder Kleine auch irgendwo einen Impuls, einen kleinen vielleicht geben, nur weil es wurscht. Auch der ist wichtig. Weil das Entscheidende ist, und das ist fürs Gesamtgelingen wichtig, im Grunde vollkommen wird es nur gelingen, wenn alle ihre schöpferischen Impulse hineinbringen, weil jeder kann etwas einbringen, was kein anderer einbringen kann. Das ist eben Individualisierung. Das kann kein anderer für ihn übernehmen. Der Teil fehlt halt dann. Und der Teil fehlt dann bereits im nächsten Schöpfungsprozess, also auf dem sogenannten neuen Jupiter. Wie der ausschaut, wird bereits wesentlich davon abhängen, was wir an Impulsen eben wirklich hineinbringen oder versäumen hineinzubringen. Je nachdem wird es halt eine reichere oder eine ärmere Welt werden. Eine schwierigere Welt sozusagen. Wie auch immer. Und eben der kleinste Impuls ist wichtig und ist eine Facette dabei. Also das darf man auch nicht unterschätzen dabei. Also, weil oft ist dann so, dass eben manche dann so halb unbewusst denken, ja, ich kann das sehen, ich bin nicht so weit, und dann lassen wir es lieber gleich ganz. Das ist eigentlich die falsche Aussage. Man muss sich bewusst sein, jeder kann. Die Möglichkeit hat jeder, sonst wäre er nicht Mensch. Jeder, der Mensch ist, hat die Möglichkeit.
Ja, aber wie macht das irgendwann?
Ja, genau. Und das Ego sagt, geh pfeift auf, genieß das Leben und lass das wen anderen machen. Das ist viel zu anstrengend. Weil natürlich ist irgendwie damit eine andere Erschütterung verbunden, wenn man an die geistige Quelle herangeht irgendwo. Das macht es einerseits halt ein bisschen unbequemer. Ich meine, man wird auch reich beschenkt, dadurch, dass die andere Seite des Übersehens, manchen ist das halt nicht wert. Nicht? Weil das ist so, wie wenn du an was Gott was versprichst und was er dann an Reichtum kriegt. Aber vorher musst du halt das und das machen. Da pfeifen viel trotzdem drauf, weil es nicht so anstrengend ist. Wenn wollen sie es gleich, ist ein Ganzer gleich geschenkt, ohne Anstrengung. Aber das Gesamtpaket. Aber wenn es irgendeine Mühe auf sich so, aber 3 Jahre musst du jetzt durchhalten und da musst du wirklich anstrengen, naja, da gehe ich lieber doch auf ein Bier. Ist ja jetzt nichts dagegen drastisch ausgedrückt.
Der Österreicher sagt, ich warte ab.
Ja, schau mal, ich warte ab, bis vielleicht doch ein anderer gemacht hat.
Mal schauen, was ich da schon
mache. Ja, genau. Natürlich auch dazu kommt auch, nicht bewusst, aber dann könnte ich ja was falsch machen, Fehler, nicht, wenn man ja geredet, mit jedem Fehler lade ich aber schon wieder Karma auf mich, das ist nämlich auch das Nächste, das ist das Peinliche dran, also Schicksal lade ich dann auch noch auf mich, ich komme zwar gar nicht umhin, vielleicht ist in der letzten Inkarnation dann irgendwann, müssen wir es geschafft haben, aber bis dahin kommen wir nicht umhin, diesen Fehler zu machen. Und lade damit Karma auf mich, das muss ich dann auch noch ausbaden. Also am liebsten, wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen. Das ist halt in den Seelenuntergründen irgendwo. Ich meine, und wer, darum ist das so schön, der Ausspruch, nicht? Weil wer Erfolg haben will, darf den Misserfolg nicht scheuen. Also wer was weiterbringen will, darf einen Fehler nicht scheuen. Der muss den Mut haben, das muss ich riskieren. Und wenn es ganz daneben geht, dann geht es ganz daneben. Man muss sich halt bemühen, natürlich nicht lässig und Ding ist eh wurscht, sondern ich muss mich bemühen, so gut es geht, aber ich muss in Kauf nehmen, dass es auch scheitert, Fehler hat, alles Mögliche. Aber dann geht's weiter. Aber das ist halt mühsamer, als es wenn anderen machen zu lassen. Das ist auch klar. Und das ist halt nur die Gewohnheit, die wir aus der Gruppenseelenhaftigkeit mitschleppen, wo die Gruppenseele es eigentlich für uns macht und wo ein großer Vertreter der Gruppenseele oben ist, das ist halt der Pfarrer oder sonst was, der die anderen antreibt. Und dann halt früher mehr durch geistige Gewalt, später halt mit Peitschenhieben oder sonst wie. Aber das ist im Grunde sozusagen bequemer, als selber die Entscheidung zu treffen, selber sich. Obwohl ich eigentlich nicht müsste, weil ich bin ja frei, es zwingt mich niemand. Jetzt muss ich mich selber zwingen. Naja, heute noch nicht. Morgen vielleicht. Weil das liegt auch in der Freiheit drin, dann muss ich mein eigener Sklaventreiber sozusagen werden. Dann muss ich sagen, Bursche, tu was. Niemand zwingt dich. Das ist am schwersten. Das ist am schwersten. Weil die Leute spuren in Wahrheit am besten, wenn sie unter der Knute sind. Das, dann ja, okay, bevor ich noch fünfmal die Peitsche kriege, tue ich es halt. Dann ist das das kleinere Übel. Aber wenn mich niemand zwingt, es aus eigener Initiative zu tun, das ist... Und dafür auch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, weil die sind halt am Weg oft und das ist schwierig und das ist anstrengend und das sicher das Ziel ist verlockend vielleicht, aber der Weg nicht unbedingt immer. Der ist oft sehr steinig und den muss ich freiwillig gehen. Das ist also noch nicht so weit verbreitet, aber das kommt auf uns zu, dass wir uns selber zu dem hinführen müssen. Das ist freier Wille, nicht freies, ich mechert gern. Sondern Wille heißt, ich tu's. Egal welche Schwierigkeiten sind, wenn ich es als richtig und als grundsätzlich in meinem Schicksal liegend erkenne, dann tue ich es.
Mir wirkt immer am besten der Zeitdruck.
Zeitdruck ist so richtig, ja. Bei mir auch, bei Textlehrern, bei allen ist das so. Stimmt schon. Nein, es ist wahnsinnig schwer. Ich meine, darum ist Leute, die nicht von außen geführt werden durch den Beruf, mit Aufstehen, Tagesablauf und so weiter, und so, die sich alles selber einteilen können, da gehört wie ein Künstler oder so, da gehört eine immense Disziplin dazu, dass ich dann trotzdem, wenn du nicht, nein, heute gefällt es mir nicht, heute bin ich nicht gut drauf, morgen gefällt es mir auch noch nicht, da möchte ich lieber mehr ausspannen und so weiter. Nein, da gehört eine unheimliche Selbstdisziplin dann. Also das ist die andere Seite der Freiheit. Das kann man aber dann eben halt nicht von außen einfordern, sonst ist keine Freiheit mehr. Das muss man von sich selber fordern, wenn man diesen freien Willen entfalten will. Na gut, ein weites Thema. Wir werden das nächste Mal noch intensiver in den Sündenfall hineintasten, weil das ist unser eigentliches Thema, aber jetzt sind wir wieder am Schnittpunkt dorthin. Danke.